Und weißt du, was das Abgefahrenste an Deutschland ist?
Was denn?
Das sind die kleinen Unterschiede. Ich meine, die haben den gleichen Scheiß, der hier läuft. Aber da läuft es eine Spur anders.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel gibt es in Hamburg diesen Podcast. In dem reden die über Filme, Serien und all den Scheiß. Aber nicht einfach nur Gelaber, sondern ich rede von super albernem Wissen und Fakten. Die packen die in eine prall gefüllte Windel und die drückst du dir dann ins Gesicht. Und weißt du, wie die das nennen? Die Kack- und Sachgeschichten. Der Podcast mit Klugschiss.
Die Kack- und Sachgeschichten? Ih, ist ja eklig.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Wir haben heute einen Sponsor. Die Kack- und Sachgeschichten werden heute präsentiert von Big Kahuna Burger. Big Kahuna Burger. Mhm, ja, das ist ein leckerer Burger.
War aber auch schwer, die anzuschreiben nach den ganzen Mordprozessen und der ganzen Verleumdung, die denen entgegengebracht wurde.
Ah, das war mein erster Alkohol seit 3 Wochen.
Witzig, und ich trinke heute aus Solidaritätsgründen mal alkoholfreies.
Ich besauf mich voll.
So wie letzte Woche, als du ganz normal gesoffen hast, während wir alkoholfrei getrunken haben.
Ich besauf mich mega krass mit alkoholfreiem Hefeweizen, bis ich kotze, Alter.
Boah, ich habe da letzte Woche bei der Folge einfach mal einen ganzen Sixer von getrunken während der Folge. So, das wäre ganz normales Bier, die ganze Zeit.
Tobi, aber wenn man dich, nimm es mir nicht übel, aber wenn man dich anguckt, weiß man auch, dass dir Völlegefühl nicht fremd ist. Aber das ist bei keinem von uns der Fall. Oh, Scheiße. Mm,
so, okay. Prost! So, Bier ist eingeschenkt. Oh, das hört sich auch noch an. Stoßen.
Vorsicht, meine Schaumkrone ist ziemlich exzessiv.
So, Kinders, können wir loslegen, ne? Mm. Also, worüber reden wir denn heute? Wir haben ja ein schönes Bild gepostet bei Facebook.
Ja, wir haben
ich würde ja vermuten, Super Size Me, ne?
Ey, das war wirklich ein witziges Thema.
Wir haben bei unserer Facebook-Seite einfach ein Bild von einem Burger gepostet und gesagt, Bilderrätsel, worüber sprechen wir in der nächsten Folge? Und findige Hörer haben verstanden, aha.
Es geht um SpongeBob Schwammkopf, der 5. Teil.
Ja.
Vierte? Fünfte? Wie viele haben wir gemacht?
Das ist jetzt der 4.
Vierte.
Ja, das wäre dann der 4. SpongeBob. Nein, findige Hörer haben dann natürlich gleich gecheckt, es geht um den Quarter Pounder with Cheese, den Royal mit Käse. Wir sprechen über Pulp Fiction.
Yay!
Das beeindruckt mich sehr. Mach das nochmal.
Ich kann das mit der Zunge ziemlich gut, ja. Ich kann es auch einfach so.
Nee, das klingt mehr nach Simpsons. Das soll aber besser sein.
Okay, dann nochmal so.
Pulp Fiction, Leute. Also, um es klar zu machen, wir sprechen auch über Tarantino natürlich, aber es ist keine Tarantino-Folge heute, sondern das ist eine Pulp Fiction-Folge. Ja, lieber Tobi, ohne dass du jetzt groß auf die Story-Arcs eingehst, weil die Handlung wird ein großer Teil dieser Folge sein, die aufzuarbeiten. Kommt ein Alien auf die Erde. Wie erklärst du ihm denn, was ist Pulp Fiction?
Okay.
Geiler Blick gerade. Tobis, kurze Erklärung. Tobi hat seine Notizen, Trottel wie er ist, sein Notizbuch vorhin im Schneematsch vorm Rewe verloren. In Barmbek.
Nicht wiedergefunden.
Das liegt jetzt irgendwo in Barmbek vom Rewe im Schneematsch.
Ja, zwischen dem Rewe und der Habichtstraße. Also falls es jemand findet.
Können sich jetzt die Kanalisationsmutanten dran sagen.
Tobi, oder willst du an Richard abgeben?
Nee, ich versuch's mal. Das stand da eh nicht drauf.
Wegen dir kann ich keine schönen Dinge haben.
Pulp Fiction ist ein US-amerikanischer Spielfilm von dem Regisseur Quentin Tarantino, was gleichzeitig auch sein großer Durchbruch international war, in dem es in dem verschiedene Storylines asynchron oder beziehungsweise asymmetrisch erzählt werden, die verschiedene Verbrechen behandeln.
Ja.
Punkt.
Ja, es geht allgemein um Personen, die verbrecherische Handlungen begehen und zufällig durch ihre Handlungen alle aufeinandertreffen.
Mhm. Ich stimme das auch noch, ja. Also es ist ein sogenannter Episodenfilm, nur halt eben asynchron erzählt und oder unchronologisch erzählt. Und wie bei allen Episodenfilme laufen die früher oder später an hier und da mehr oder weniger groß aufeinander.
Ja. Und für unfassbar wenig Budget gedreht. Unfassbar wenig.
Ja.
worüber wir alles noch ausführlich, über alle diese Dinge müssen wir noch ausführlich sprechen. Richard, du als ehemaliger Filmkritiker und Unmensch, der du bist.
Warum bin ich hier immer der Teufelsanbeter deswegen?
Naja, weil Filmkritiker üble Menschen sind.
Ich war ein netter Kritiker.
Wir sind ja auch ein bisschen so eine Personality-Show, sag ich mal. Ich bin halt so der Justus Jonas, der die Scheiße recherchiert und die Scheiße zusammenhält. Tobi ist halt so der sympathische das sympathische Lexikon. Und Richard, du bist halt so die Drecksau.
Ja, okay. Du bist so der Tarzan unter den TKKG-Leuten, weißt du? Jetzt gib's aufs Maul.
Ja, okay.
Nee, das hat sich irgendwie so in letzter Zeit als kleine Tradition, neue Tradition ergeben, dass wir so in die Show starten, dass Tobi zusammenfasst und Richard kurz was aus Filmkritiker-Perspektive sagt.
Ich finde schön, dass Fred sagt, das hat sich so ergeben. Er hat's halt so lange forciert, weil er nun mal die Show moderiert.
Das war seine Idee.
Das ist halt so in Form übergegangen.
Er hat uns dahin geformt.
Ja.
Ich möchte übrigens kurz Tarzan aus TKKG mal zitieren. Da sprengt er den stärksten Neger aus der Raumkapsel.
Hör auf, Fred piepst seit der neuesten Folge, weißt du?
Ja, aber das ist ein Zitat. Das ist ein Zitat.
Das Piepsen bei Demolition Man war ja ein Stilmittel.
Ja. Ja, genau. Also ich aus kritischer Sicht soll wieder sagen, ob es ein guter Film ist oder nicht.
Ist ganz kurz gefragt, du ist das ein guter Film?
Also dafür, dass der Film komplett so wie er ist, ist er ja komplett im Schnitt entstanden und damit so ein Kunstwerk im Kunstwerk eigentlich. Dafür muss ich sagen, ist er wirklich ziemlich geil. Weil ich glaube, chronologisch wäre der beschissen, hier und da. Aber er ist halt einer der wenigen Filme, die, als er released worden ist, schon als moderner Klassiker bezeichnet wurde. Er ist auch auf ganz vielen Top 100 Listen, wirklich so unter den Top 10 meistens. Und er ist wirklich schon, auch wenn viele sich auch mittlerweile drüber beschweren, die zu viel von Pulp Fiction einfach auch wissen und über Tarantino und dass er ja anfangs viel geklaut hat und mittlerweile auch immer noch viel klaut.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja mit einer seiner bekanntesten Stilmittel, dass er sich alles zusammenklaut.
Aber das Ding ist halt einfach, er spricht die Leute halt einfach auf einer gewissen realitätsnahen Ebene an, was die Filme halt einfach ziemlich geil macht. Und vor allen Dingen finde ich, kannst gleich, Tobi, ich weiß, du zuckst, ich weiß, ich will, das ist ja, was ich hier nur sage, es ist erstmal allgemein. Weil allgemein, wenn man das im Groben und Ganzen betrachtet, ist Pulp Fiction extrem gut geschriebener, dialoglastiger, schön erzählter Film. Gangsterfilm, genau. Auch Independent-Film, der, wie gesagt, auch nur so wie er ist, im Schnitt wirklich nur entstanden ist.
Mhm. Also zwei Dinge. Erstens, als Postproduktionsmensch muss ich sagen, das ist kein Kunstwerk im Kunstwerk, sondern der Film entsteht im Schnitt. Vielen Dank. Und
ja, das Ding
ist halt, so ein Meinungsding.
Du kannst aber einen Film chronologisch zeigen, so wie er vorgesehen ist. Du kannst aber auch
sagen, dass der Film
den zerhacken
ist. Deswegen sage ich das ja, der Film entsteht im Schnitt. Alles, was vorher passiert, ist halt Mörtel zusammenmischen. Das Haus baut man im Nachhinein.
Kennst du die Story eigentlich dazu, warum der Film so ist, wie er ist?
Weil er den Kacke fand?
Nee, weil seine Cutterin den Kacke fand, die, Gott habe sie selig, gestorben ist. Und die tatsächlich eine 80-Dollar-Wette mit ihm abgeschlossen hat, dass sie weiß, wie der Film besser funktioniert und am Ende dafür einen Oscar kassiert hat.
Nur wollte den chronologisch schreiben.
Genau, der war auch chronologisch geschrieben. Und sie, ich habe vergessen, wie sie heißt. Mann, das war im Studium ein Riesenthema, die Frau. Vor allem, weil sie dann kurz darauf gestorben ist. Die kam halt, genau, die hatten eine Wette um 80 Dollar und sie meinte, ich kann das besser. Und hat den halt dann so freier Hand einfach mal zusammengebastelt und ihm gezeigt und er hat halt bezahlt und gesagt, so reichen wir den ein.
Sie hat ihm das vorgeschlagen, die haben sich megamäßig gefetzt, sie hat ihn aus dem Studio rausgeschmissen, sogar aus dem Schnittraum und hat ihn ganze 2 Wochen dort nicht reingelassen. Sie hat den innerhalb von 2 Wochen umgeschnitten und neu gemischt und Tarantino hat das Ergebnis gesehen und danach sind sie in Feinschnitt gegangen und gesagt hat, scheiße, funktioniert um einiges besser.
Ja. Also, ich muss jetzt mal ganz kurz einen Cut machen, um was loszuwerden. Die jüngeren Hörer, die uns jetzt vielleicht zuhören, allgemein, alle, die den Film noch nicht gesehen haben,
guckt diesen Film.
Drückt jetzt Pause.
Genau, drückt Pause und guckt den Film und hört dann weiter.
Nein, ohne Scheiß. Also drückt jetzt Pause und guckt den Film erstmal und hört dann diesen Podcast. Ihr müsst den Film gesehen haben, um diesen Podcast zu hören. Es ist einfach 30.000 Mal geiler. Das ist ein absoluter Kultfilm, nicht nur unserer Generation, sondern des verfickten 20. Jahrhunderts. Den muss man gesehen haben. Wir geben euch jetzt ein paar Sekunden Zeit, um Pause zu machen und diesen Film nachzuholen.
So,
So, geguckt.
Oh, Junge, gut. War der gut, oder?
Ich hab eine Geschichte dazu. Also passend zu Freds Appell gerade. Ich habe mir den Film ausgeliehen, da war ich 16 in der Videothek und bin zu der Frau hin. Ich war ständig in dieser Videothek, überraschenderweise. Und bin da halt so hin, hab mir meine klassischen 3 Filme, die ich mir am Tag so ausgeliehen habe, dahingelegt. Ferien und so.
Ja.
Und sie guckt so drauf. Pulp Fiction, ach Mensch, ja, der ist ja wirklich cool. Ich so, ja, den habe ich noch nicht gesehen. Und sie völlig entgeistert zu einem gerade 16-Jährigen. Wie kannst du den noch nicht gesehen haben? Ich so, ja, ich durfte den ja bisher nicht gucken. Als ob ich dir den nicht gegeben hätte. Das ist ja ein, also dass du den noch nicht kennst. Die war ernsthaft sauer. Und als ich den zurückgegeben habe, du hast den jetzt aber hoffentlich auch geguckt. Ich so, ja, ja, und wie fandst du den? Der war super. Ja, Gott sei Dank, das kann ja nicht sein. Welchen hast du noch nicht gesehen? Und dann rum und dann diese ganze Klassiker gegeben. Das ist halt richtig krass, die knatschig.
Wann habt ihr den das erste Mal gesehen? Du hast gerade gesagt, mit 16, ja. Richard?
Ja, so mit 14, 15. Und ich habe ihn tatsächlich mir auch nur angeguckt, weil mein Vater tatsächlich meiner Mutter eins auswischen wollte. Meine Mutter hat mir nämlich verboten anzugucken. Mein Vater, so, weißt du, getrennte Eltern, geschiedene Eltern. Ich Montag bei meinem Papa gewesen, mich beschwert, so, Mama will mich nicht Pulp Fiction gucken lassen. Ja, okay. Ist einkaufen gegangen, kam wieder, ich habe Pulp Fiction mitgebracht, komm, wir gucken den jetzt.
Ich habe den, da war ich ein Spätzünder, ich habe den mit 17, kurz vor 18, das erste Mal gesehen, und zwar hat mir den mein Fahrlehrer empfohlen. Mein Fahrlehrer war ein total lässiger Typ, so Rockabilly-Style, Motorradfahrer, hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen gehabt, und der hat mir während der Fahrstunde gesagt, Alter, zieh dir verfickt nochmal Pulp Fiction rein. Und das ist ein Film, so sagt man, der ist wie Wein, der wird besser, je öfter man ihn sieht.
Ja. Und oder? Je älter er wird.
Ja. Ja. Und je mehr du auch über Tarantino und so weißt, umso witziger wird er auch hier und da.
Ja, und auch je mehr Tarantino-Filme du gesehen hast und je mehr er macht, wobei ich ja sagen muss, dass ich den nicht so geil fand.
Er lässt nach.
Doch, Django war fantastisch. Das war nur jetzt hier Hateful Eight, den ich nicht so geil fand.
Viele finden Django voll scheiße, ne?
Ich finde den voll geil. Das war übrigens der erste Film ohne diese Cutterin.
Ja, Django finden viele scheiße. Viele mögen zum Beispiel auch Inglourious Basterds nicht, den ich persönlich sehr mag.
Den fand ich auch sehr geil. Also mein Lieblings-Tarantino-Film ist tatsächlich Django Unchained. Ich finde den fantastisch.
Was, echt?
Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich die anderen nicht mag, logischerweise, weil die sind, bis auf Hateful Eight, den mochte ich wirklich nicht, bis auf 2-3 Sprüche, alle anderen sind, finde ich, nach wie vor fantastisch.
Also meine Lieblings-Tarantinos sind definitiv Pulp Fiction und Reservoir Dogs.
Ja, meiner auch, also wirklich Pulp Fiction, dann Reservoir Dogs und dann für mich persönlich Inglourious Basterds.
Ja, bei mir ist Django, Inglourious Basterds, Pulp Fiction, Reservoir Dogs.
Ja. Okay.
Und ich mochte Kill Bill 2 auch nicht so gern. Den fand ich ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt.
Kill Bill 2 war auch ein bisschen langweilig, definitiv.
Also Kill Bill 1 war cool, meiner Meinung nach ein bisschen überstyled, aber...
Das hätte man meiner Meinung nach alles in einem Film auch abhandeln können.
Kill Bill 1, muss ich ganz ehrlich sagen, den fand ich, als er rauskam früher, da war ich auch 14 oder so, da habe ich den das erste Mal gesehen.
Ja, ich auch.
Da fand ich den mega geil. Mittlerweile muss ich sagen, er ist ein bisschen wie GTA San Andreas. Ich habe davon zu viel.
Kurz ein paar allgemeine Geschichten. Pulp Fiction kam im Jahr 1994 in die Kinos. Wie schon gesagt, Amis.
Ey, da war ich 4 Jahre alt, Alter.
Ich möchte übrigens dazu sagen, jemand schrieb über unser Foto, wenn er über Pulp Fiction redet, viel geiler als über Demolition Man, so einen alten Film. Der ist genau ein Jahr älter als Pulp Fiction. Ein Jahr.
Ja, das war aber auch ironisch gemeint, glaube ich, von dem Film. Pulp Fiction heißt auf Englisch so viel wie Schundliteratur. Pulp ist dieses merkwürdige Papier, auf das so Groschenromane gedruckt werden.
So nennen sich in Amerika auch diese Groschenromane. Also im Deutsch, also das ist das, also worttechnisch das Äquivalent zu Groschenroman, also dieses Abschätzige zu diesen kleinen Kackbüchern.
Diese Perry Roden Bücher, die du zum Beispiel an Tankstellen kriegst und sowas, das sind in Amerika oder sowas in Pulp Fiction zum Beispiel.
Also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit amerikanischen Schundbüchern mit so Groschenromanen, aber
ist auf Englisch übrigens Penny Dreadful für alle, die diese Serie kennen. Also im Englischen nennen diese Dinger sich Penny Dreadful. Also,
echt?
Ja, diese Horror-Groschen-Romane. Wie John Sinclair zum Beispiel.
Geil.
Das nennt sich Penny Dreadful.
Okay. Also schrecklicher Penny sozusagen.
Genau. Ich fand es in der Serie nämlich ganz höchstgradig verwirrend, dass da keine Penny drin vorkommt, bis ich das irgendwann mal nachgelesen habe. Und eine Folge später erzählen sie es in der Serie. Fand ich sehr lustig.
Worauf wollte ich hinaus? Ach so, die drei Hauptgeschichten, die uns erzählt werden in dem Film, auf die wir gleich eingehen werden, scheinen wohl so ganz typische Klischee-Stories zu sein, die man in diesen US-Schundbüchern vorfindet. Ja, also der Mafia-Typ, der auf die Frau vom Mafia-Boss aufpassen muss, der alternde Boxer und die Killer, die einen Job erledigen müssen, um schon mal vorzugreifen.
Spoiler!
Die
Kinder, wir haben gesagt, die Handlung, nicht weiterhören. Ihr guckt euch jetzt den Film an.
Ja, das haben sie ja gerade schon in der Pause.
Ja, für alle die hier gerade mogeln. Ja, guckt ihn zu Ende an. Ich weiß, der dauert 2,5 Stunden.
Die Handlung ist recht komplex. Wir haben hier stark, es sind, wie du schon gesagt hast, Tobi, es ist völlig asynchron erzählt. Also diese drei Geschichten sind total wild durcheinander gewürfelt, auch zeitlich. Also der Film, also ich will nur nicht zu sehr drauf eingehen, ja. Diese Geschichten sind aber trotzdem stark verwoben, die sind stark miteinander verzweigt, sowie die Beziehungen zwischen den Leuten, sowie auch die Handlungsstränge.
Sie sind alle im selben Universum, jeder lebt sein Leben, aber alle haben irgendwie was miteinander zu tun.
Ja. Ja, ganz genau, ganz
mehr
genau.
Mehr oder weniger. Also und es gibt einen Ankerpunkt, das ist halt eben dieser Gangsterboss, für den die alle mehr oder weniger arbeiten.
Ja, ja. Genau.
Die zeitliche Verknüpfung dieser Szenen oder dieser Storystränge wird teilweise allerdings erkennbar an einzelnen Motiven, an Objekten, an Personen, an dem Koffer zum Beispiel oder auch an der Kleidung, die sie tragen. Und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir ganz grob zusammenfassen, was in den drei Story-Arcs passiert. Also wir konzentrieren uns jetzt wirklich immer auf eine der drei Geschichten. Der Film lässt sich auf drei Grundstories runterbrechen.
Macht jeder eins?
Wir haben uns ja thematisch so ein bisschen auf so ein paar Dinge vorbereitet. Ich würde sagen, also das bezieht sich ja jeweils auf eine Geschichte. Hm. Na, dann würde ich sagen, können wir die doch daran abhandeln.
Stimmt. Dann würde ich sagen, Tobi, du darfst doch gerne mit auf meine Notizen schielen. Ja.
Genau, ich hatte die goldene Uhr oder beziehungsweise über Boxer und so mir ein paar Sachen angeschaut. Und es geht in der goldenen Uhr um den Boxer Butch Coolridge oder so. Ich wünschte, ich hätte meine Notizen. Ich kann mir seinen Nachnamen nicht merken. Jedenfalls Butch, gespielt von Bruce Willis. Der spielt einen alternden Boxer. Ich glaube, 37 soll er sein. Und
Ich will nur, weißt du, wofür Bruce Willis eigentlich eine Audition hatte in dem Film?
Nein.
Für Vince Vega.
Geil. Okay. Ja, finde ich aber dann klüger jetzt besetzt.
Die Rolle von Butch sollte eigentlich, hatte Mickey Rourke unter anderem halt auch. Mickey Rourke hat abgelehnt, weil er den Film nicht verstanden hat.
Lass uns so Trivia hinterher machen. Erstmal die Handlung.
Genau, da geht's darum, dass dieser alterne Boxer seinen letzten Kampf haben soll und sein mehr oder weniger Boss, der Marcellus Wallace, den wir gleich noch ein paar Mal hören werden, der Gangsterboss da, sagt ihm, er soll verlieren in der, ich glaube, dritten Runde oder sowas, soll er K.O. gehen, damit die halt die Wettkohle einstreichen können. Er will aber mit seiner Freundin nach, weiß ich nicht mehr, irgendwo in Amerika auswandern und beschließt deswegen, Geld auf sich zu setzen, schlägt den Typen K.O., erfährt dann nachher auch, dass der daran gestorben ist, an diesem Schlag, will sich verpissen, wird dann aber entführt, über tatsächlich ziemlich unglückliche Umstände, mit Marcellus Wallace zusammen entführt, gefoltert, kann sich befreien und fährt mit seiner Freundin Fabienne auf einem Motorrad von dem Typen, der ihn gefoltert hat, gegen Sonnenuntergang.
Und warum heißt das denn jetzt die goldene Uhr?
Fragt er und
schaut er ihn mit großen fragenden Augen an.
Weil Captain Knus hieß er, ne? Oder Cruise. Captain Cruise.
Gespielt vom fabelhaften Christopher Walken.
Genau. Der hat diese Uhr, sie gehörte deinem Vater. Er hatte sie in Vietnam und er hat sie in seinem Arsch getragen. Und dann ist er irgendwann an der Vergiftung durch die Uhr gestorben und dann habe ich sie in meinem Arsch getragen. Und jetzt überreiche ich dir die Uhr deines Vaters. Das ist so das Erste, was wir von Butch sehen.
Als sein Vater an der Ruhr erkrankte, trug ich sie in meinem Arsch.
Ja, genau.
Das ist also, so geil, weil Christopher Walken spielt da so, kommt da so als schneidiger Army-Veteran irgendwie in seine Uniform rein, zu diesem kleinen Jungen.
Ja. Butch.
Zu Butch halt,
ja. Ja, als Achtjähriger.
Und hält so total ernst und eloquent und schneidig diese Rede. So einen echten Monolog, der bestimmt 10 Minuten geht. Angeblich hat Christopher Walken bei der Szene immer wieder Tabasco getrunken, um den Speichelfluss zu erhöhen, um keinen trockenen Mund zu kriegen, weil das echt ein verdammt langer Monolog ist für so einen Hollywood-Film. Und erzählt da total eloquent und auch höflich diese Geschichte bis zu diesem Wort Arsch. Das kommt so total locker raus.
Er trug sie in seinem Arsch.
Vor allem, er erzählt das halt erst so, es ergibt alles vollkommen Sinn und dann hebt er diese Uhr, hält die so in die Kamera und du siehst nur diese Uhr, um die es geht und er redet immer noch weiter, du bist vollkommen auf die Uhr fixiert und dann kommt plötzlich der Satz und die trug er in seinem Arsch. Ja. Dann erkrankte er an der Ruhe und dann nahm ich sie in meinen Arsch. Jetzt gebe ich sie dir für deinen Arsch. Nee. Ja. Aber das Schöne ist, er hat die Szene halt auch tatsächlich vor diesem Achtjährigen, der den gespielt hat, 1:1 halt genauso gesagt. Und Tarantino hatte mega Sorgen, ja, dass der durch den Dialog, dass das Kind halt vollkommen traumatisiert wird.
Oder sich den Arsch ablacht.
Ja, oder das Ding ist halt, das Kind hatte wirklich mehrere Takes hindurch durchgesessen und hat bis zum Schluss nicht gerallt, was der dem eigentlich gesagt hat. Deswegen haben die gesagt, okay, wir ziehen das jetzt einfach so durch. Und es gibt auch eine schöne Szene, weil er gibt ihm ja die Uhr, steht ja dann auf und will rausgehen und sagt dann noch was. Mhm. Das war eigentlich noch Teil der Szene. Christopher Walken hat aber hat die Zeile vergessen und hat kurz bevor er rausgegangen ist, hat er sich dran erinnert, hat sich umgedreht und hat es zu dem Bengel halt noch gesagt. Und das ist im Film dann gelandet.
Das war improvisiert.
Ja.
Ja, das siehst du auch in den Augen des Kindes, dass das keinen Plan hat, was es gerade erzählt kriegt.
Was an dieser ganzen Butch-Geschichte halt unheimlich kultig ist, ist halt besagtes Ende, wo sie in diesen von zwei so perversen oder ziemlich kranken Menschen halt in den Keller gesperrt werden, Marcellus Wallace und Butch. Wo Marcellus dann halt auch von denen vergewaltigt wird und der Plan ist halt eben, die vergewaltigen Männer und töten sie dann und Butch kann sich befreien, rennt dann nach oben, ist so ein Werkzeug-Waffenladen, so ein typisch amerikanischer Store halt eben, wo man Baseballschläger und Katana
so ein Ramschladen, wo es auch zufällig Samurai-Schwerter gibt.
Ja, genau. Ja. Der rennt dann halt rum und sucht sich halt eine Waffe, um sich zu rächen und legt die halt ein paar Mal wieder weg, weil er immer wieder was Geileres findet als irgendwann Baseballschläger. Und dann sieht er halt irgendwann dieses Katana und schlachtet die dann halt mit so einem Katana ab. Befreit den Wallace. Wallace schießt seinen Peiniger mit einer Schrotflinte in die Eier. Das ist so eine sehr, sehr... Ich sag mal, kultiges Ziel. Ja.
Laut Drehbuch sollten die beiden, die auch vergewaltigen, das sind wohl laut Drehbuch auch Brüder.
Ja, echt? Ja.
Mega Handy aus, Tobi. Ne? Was wollte ich jetzt sagen? Ja, das ist schon echt abgefahren. Butch hätte er hat ja er hat ja Wettbetrug begangen, ne? Also, er hat ja diesen Kampf, den er eigentlich hätte verlieren sollen, gewonnen.
Er hat doppelten Wettbetrug begangen. Er hätte Wettbetrug begehen sollen, indem er mit Absicht verliert.
Ja.
Für seinen Boss, also von der Mafia geregelt. Bescheißt dann aber sowohl das Publikum als auch das Wettbüro als auch seinen Mafia-Boss, indem er Geld auf sich selbst wettet und mit Absicht gewinnt.
Warte mal ganz kurz, blöde Frage. Wir haben jetzt immer noch nicht geklärt, warum es die goldene Uhr heißt. Ja, der Typ kommt und überreicht ihm halt irgendwann
darauf
eine goldene Uhr.
Also, eigentlich ist alles gut gelaufen. Also Bruce Willis, Butch, hätte sich absetzen können. Er hat es geschafft, die Arena zu verlassen, ohne dass die Gangster ihn gecasht haben. Eigentlich lief alles super. Und dann ist er bei seiner süßen kleinen französischen Freundin.
Seine kleine Tulpe.
Seine kleine seine Zitronenschnitte. Seine Moosblume.
Seine Saftrille.
Klirre. Da ist er bei ihr im Motel. Und die wollen sich gerade verpissen. Und dann fällt ihm auf, scheiße, diese goldene Uhr ist nicht da. Und Fabien hat diese Uhr in der alten Wohnung vergessen, weswegen er völlig ausrastet. Verständlich, weil die letzten drei Generationen seiner Familie sind buchstäblich durch die Hölle gegangen, um diese Uhr an ihn weiterzureichen. Und deswegen geht er nochmal in seine Wohnung zurück, was super gefährlich ist, weil die Gangster da halt vermutlich auf ihn warten.
Was sie auch tun.
Also Vincent Vega, auf den wir noch zu sprechen kommen, sitzt da auf dem Klo und wird dann von Butch abgeknallt. Butch hatte einfach Schwein.
Nee, er kommt vom Klo zurück.
Genau, Butch hatte einfach
jedes Mal,
Schwein.
Wenn er vom Klo zurückkommt, passiert irgendwas.
Und findet da dann aber die Uhr, will mit dieser Uhr zum Motel zurück und auf dem Weg zurück zum Motel trifft er auf Marcellus Wallace, baut einen Unfall und dann
kommen diese Perversen,
schlagen die sich, verprügeln die sich und kommen dann zufällig in diesen Laden mit den Perversen.
Also es ist echt Zufall, dass sie da landen.
Das ist so eine Sache, die habe ich tatsächlich erst nach ein paar Mal Pulp Fiction gucken irgendwie so verstanden, so auf der in Anführungszeichen Metaebene. Er muss sein Schicksal erfüllen. Jede Generation muss durch die Hölle gehen für diese Uhr.
Ja.
Und das muss jetzt halt auch Butch.
Ja. Genau, ja.
Gucken alle irgendwie dem Tod ins Auge, weil der eine, ich glaube, der erste hat es durch den Zweiten Weltkrieg durchgeschleust.
Nee, das war noch Ding. Früher. Der erste war, glaube ich, im ersten.
Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg, jetzt die Nummer.
Ja, jetzt die Nummer.
Also das ist etwas, das ich tatsächlich erst nach ein paar Mal Film gucken, nach ein paar Mal Pulp Fiction gucken, so wirklich verstanden habe, auf dieser in Anführungszeichen Metaebene, dass jede Generation einmal durch die Hölle gehen muss für diese Uhr.
Ja.
Dem gibt es nichts hinzuzufügen.
Ja. Ihr fragt euch sicherlich, was das soll.
In den Arsch gefickt halt. Er wurde fast in den Arsch gefickt und umgebracht für diese Uhr.
Ja, wie alle anderen eigentlich. Ja, alle wurden von der Uhr irgendeiner Art und Weise gefickt, nur Butch nicht.
Meistens in den Arsch.
Ja.
Er trug sie in seinem Arsch und dann trug sie ich immer.
Ach so, von der Uhr, ne?
Ja. Ja.
Widerliche Geschichte, wenn du die Ruhr kriegst, das ist ja da, so eine Dünnpfiffkrankheit, ne? Und dann schießt du die Uhr immer wieder raus.
Dann schießt du die Uhr durch die Ruhr in den Flur.
Und
in aller Ruhe in den Flur.
In aller Ruhe in den Flur. In dem Moment oder kurz nachdem Christopher Walken das erste Mal das Wort Arsch benutzt in diesem Monolog, hast du auch so eine Naheinstellung, fast schon so ein Detail auf die Uhr, wo du sie wirklich groß siehst und wo ich halt wirklich immer ganz kurz, wie in so einem Horrorfilm, so dieses Bild vor mir sehe.
Wie die in einem Arsch steckt.
Wie die voll mit Scheiße und Fäkalien ist und wie lange der Schmuckmacher die hart reinigen müssen, um die Kacke und den Schleim aus den dünnen Ritzen rauszukriegen.
Und auch aus dem Uhrwerk rauszukriegen.
Oh. Wie, weißt du auch, wie Leute Drogen, gibt ja auch Leute, die schmuggeln halt auch so Schmuck Heroin oder Drogen oder Koks oder so eine Scheiße in ihrem Arsch. Das packen die halt auch in Kondome und schieben sich das dann in den Hintern. Oh. Bäh.
Gut, dann kommen wir zum zweiten großen Story-Arc. Ich sage jetzt mal Richards Nummer bei dieser Folge. Und zwar Vincent Vega und Marcellus Wallace Frau.
Ah ja, genau. Vincent Vega und Marcellus Wallace Frau. Genau, ist auch ein Teil dieser ganzen Pulp Fiction Geschichte. Geht es nämlich darum, der Auftragskiller oder generell Auftragnehmer des Mafia-Bosses Marcellus Wallace wird damit beauftragt, seine Frau zum Essen auszuführen, weil sie beschwert sich, sie hockt zu viel zu Hause und ihr ist langweilig und ist doof und er soll halt ihren schönen Abend bereiten, weil Marcellus Wallace nicht kann.
Ja.
Und er kommt dann da halt hin, haut sich vorher noch Heroin ordentlich in den Arm, ne, fährt er dann zu der hin, holt die ab, sie macht sich in der Zeit fertig.
Er ist auch noch bei seinem Heroin-Dealer kurz.
Genau, er holt sie dann in seinem Cabriolet ab, wartet dann noch kurz in der Bude auf sie. Die gehen dann ganz unschuldig eigentlich, die gehen Burger essen, also besser gesagt sie einen Burger, eher ein Steak, gewinnen dann sogar einen Tanzwettbewerb, ne? Mhm.
Jackrabbit Slim's Twist Contest.
Genau, ganz genau. Fahren dann, Marcellus Wallace' Frau, Mia, glaube ich, heißt sie, ne?
Ja.
Oder?
Mhm.
Ja, Mia hat dann eine Überdosis an Kokain, weswegen Vince Vega total panisch zu seinem Dealer fährt. Nee, Quatsch, warte mal, die fahren erst nach Hause. Dort sagt genau. Vince Vega, genau, die kommen vom Tanzen und vom Essen kommen sie wieder. Vince Vega verschwindet auf dem Pott, sagt sich selber noch so, okay, pass auf, du bringst den Abend jetzt hier zu Ende, du fährst dann nach Hause, holst dir einen runter, das war's. So, damit er nicht in die Versuchung kommt, die Alte noch zu knöpern.
Die wirken auch schon recht zugedröhnt.
Genau.
Knöpern.
Zu kabimseln.
Ja, der wegmachen.
Die Alte koksen oder? Nee, aber der, wie gesagt, nicht in Versuchung gerät, die Alte halt irgendwie in irgendeiner unangebrachten Art zu penetrieren.
Zu Schände.
Genau. Marcellus Wallace ist halt ein großer, glatzköpfiger, ziemlich krasser, schwarzer Mann. Mit dem will man sich nicht anlegen.
/ Gangsterboss.
Ja, ganz genau. Und seine Frau ist halt wirklich so, ja, die ist so blasses, dunkelhaariges, kleines Mädel eigentlich. Irgendwie
Uma
so,
Thurman.
Ne? Ja, von Uma Thurman gespielt. Ja. Naja, wie gesagt, die fahren halt nach, er fährt sie halt nach Hause und sie haut sich dann dort auf den Glastisch, haut sie sich noch eine Line Koks final für den Abend halt rein. Hat offensichtlich eine Überdosis, kollabiert dann da, also richtig mit Blut aus der Nase und Schaum vorm Mund und allem Pipapo. Schmeißt sie wirklich in ihr Auto, ruft dann noch bei seinem Dealer an und sagt ihm, du, hör mal, ich bin zu dir auf dem Weg, ich hab hier eine Frau, die an einer Überdosis stirbt und das ist die Frau von Marcellus Wallace und wenn du der nicht hilfst, dann schwärze ich dich mit an und bringt ihn damit eigentlich auch in eine Situation, wo er eigentlich nur helfen muss eigentlich. Er sagt doch, komm auf keinesfalls her und bring auf keinen Fall eine Frau mit einer Koksüberdosis zu mir und in dem Moment siehst du schon in der Szene, wie er mit seinem Wagen halt wirklich auf seinem Rasen gerade irgendwie rüberbrettert, also er ist schon da.
Ja.
Naja, und dann geht's, jedenfalls versuchen sie dann wieder zu beleben und der Dealer sagt noch, es gibt eine Möglichkeit und zwar durch eine Adrenalinspritze direkt in ihr Herz, können wir sie wiederholen, weil die hat irgendwann Atemstillstand und ist einfach weg und droht halt wirklich dort abzunippeln.
Die ist voll Gemüse.
Genau, und dann geht's halt los. Die große Suche nach dem kleinen schwarzen Medizinbuch. Und ich finde, jeder sollte eigentlich öfter an seinen Wortschatz das kleine schwarze Medizinbuch einbauen, weil das kleine schwarze Medizinbuch ist ziemlich wichtig für die Situation, denn im kleinen schwarzen Medizinbuch steht nämlich, wo sie reinstechen müssen mit dieser verkackten Nadel. irgendwann nach langem Suchen und Finden haben sie das Teil dann, lesen dann da drin, dass Vince Vega mit wirklich einer Nadel, die so unfassbar lang und groß ist, durch den Brustkorb und zwar wirklich durchs Brustbein,
durch die Brustplatte
halt wirklich durchstechen muss, um direkt das Herz zu treffen. Und dann streiten sie sich noch darum, wer jetzt den Schuss setzen soll, weil keiner das bisher gemacht hat. Und in einem wagemutigen Moment voller Mutes, schlägt Vince Vega ihr dann das Ding halt wirklich in die Brust und haut ihr da Adrenalin ins Herz, was sie wieder ins Leben zurückholt, und sie beide fahren wieder nach Hause und beschließen, nie über die Sache eigentlich zu reden. Ja.
Es ist im Prinzip nichts passiert.
Es ist im Prinzip, es war ein harscher Abend, aber es ist nichts passiert, bis auf dass Mia halt wirklich aussieht wie ja die nördliche Steppe in der Windebene.
Fick dich. Ja, das trifft es aber sehr gut.
Ja.
Also Mia Wallace liegt da am Boden und sieht echt aus wie das niedergeschossene Dorf in der Windebene.
Ja, also richtig, also so will keiner das ein Date eigentlich ablassen. So richtig die abgefuckteste Situation überhaupt. Stell dir vor, als Kind, es ist ein schönes Wochenende, du bist bei Freunden und plötzlich kriegst du einen Anruf, du musst unbedingt nach Hause, deine Mutter ruft dich an, du hast irgendeinen Scheiß eingestellt, du weißt aber noch nicht was. Oder du bist mit Freunden unterwegs und einer von denen, ihr baut richtig Scheiße, ihr wisst doch gerade, dass ihr Scheiße baut, und einer bricht sich irgendwas oder verletzt sich übel an der Hand oder so. Jeder kennt das, diesen Adrenalinrausch, den man im Körper plötzlich verspürt, weil man Schiss hat, Ärger zu kriegen. Und das stell dir jetzt wirklich vor, wenn wirklich dein Leben jetzt am seidenen Faden hängt.
Wenn der Kollege ankommt und sagt, der Chef will mit dir reden. Ne?
Ja, genau so.
Krass. Die Ausgangssituation ist relativ pikant. Wie du schon gesagt hast, es gibt diesen ultra heftigen Gangsterboss Marcellus Wallace, eine der wenigen Variablen, die für alle drei Story Arcs gelten. Und in der dritten Geschichte, auf die wir gleich zu sprechen kommen, gibt es schon einen Dialog, wo einem klar ist, okay, Marcellus Wallace, mit dem ist nicht zu spaßen. Und er ist eifersüchtig, und wenn er das Gefühl hat, dass irgendwer was mit seiner Alten am Laufen hat, dann räumt er den aus dem Weg. Also da hört man von dieser Geschichte, dass irgendwer Mia Wallace eine Fußmassage wohl gegeben hat, und er hat denjenigen dann aus dem zweiten oder dritten Stock deswegen geworfen.
Ja.
Das ist übrigens,
was Mia Wallace sogar auch noch aufklärt. Ja.
Ein sehr, sehr okkultiger, sehr, sehr bekannter Dialog, diese Mega. Nummer mit der Fußmassage.
Ja, da halten sich Vince Vega und Jules, da kommen wir auch gleich noch zu, sein Partner, gespielt von Samuel L. Jackson. Und Vince Vega übrigens von, John Travolta, ganz genau. Unterhalten sich tatsächlich, als sie auf dem Weg sind, einen Auftrag auszuführen. Ziemlich am Anfang genau darüber, ob es intimer ist, einer Frau eine Fußmassage zu geben oder ihr die Möse auszulenken.
Ich wollte gerade sagen, der Dialog ist Kult, aber jeder verfickte Dialog in diesem Film ist Kult.
Mhm. Ich habe Marvin ins Gesicht geschossen.
Ich finde das im Englischen so geil. Dieses, wo du so knallen hörst, du siehst das Blut spritzen und dann, man, what the fuck, what was that? Oh man, I shot Marvin in the face.
Kommen wir gleich dazu.
So total.
Ich habe 1 Million Ladies 1 Million Fußmassagen verpasst. Die haben alle was bedeutet. Wir tun zwar so, als wäre das nicht der Fall, aber es ist so. Ich meine, das ist ja gerade das Geile daran. Du hast eine sinnliche Sache am Kochen. Man redet nicht drüber, aber du weißt es und sie weiß es. Der verdammte Marcellus hat's gewusst. Und Antoine hätte es verdammt nochmal auch besser wissen sollen. Ich meine, sie ist Marcellus, verdammte Frau, Mann. Bei so einer Scheiße kannst du keinen Sinn für Humor erwarten. Klar, was ich sage? Verpasst du auch einem Mann eine Fußmassage?
Wow, yo.
Was habe ich gerade gelesen? Bist du jetzt der Oberfußmeister?
Wie war das bei Scrubs? Na, ich stehe nicht so drauf, Männer anzufassen. So, ja klar, wenn es einem juckt, dann kratze ich auch mal. Aber.
Oh Gott, wenn es dich juckt, dann, ey Tobi, dann verrecke, Mann.
Ich war
mit dir 3 Tage auf der Gamescom. Ey, wenn es dich juckt, dann kratz dich verdammt nochmal selber.
Dieser Laden, in dem die da essen, der Jack Rabbit Slims, das ist so ein geiler Laden.
Der ist so typisch
amerikanisch. Das ist das absolute LSD-Koks-Klischee, dass du dir in deinem Kopf zusammenträumst, wenn du an so eine American Bar denkst.
An so American Diner halt wirklich. Ja.
Das sieht wirklich genau so aus, wie man sich das in den übelsten amerikanischen Träumen vorstellt.
Ja. Es ist auch so, diese Tanzszene, die es dann auch in dieser Bar gibt. Ja, ich weiß, das Wort wird heute öfter fallen. Jetzt kann ja jemand vielleicht eine Strichliste machen. Die ist Kult. Und das Geile ist, das ist eine Anlehnung an irgendeinen anderen alten amerikanischen Film, weiß ich. Genau, auch dieselben Tanzschritte, die da beide machen. Also Uma Thurman und
John Travolta,
ich will immer Vince Boyega sagen, aber
Vince Boyega.
Es gibt keinen Vince Boyega.
Ja, ich weiß, aber ich keine Ahnung, wie ich darauf komme. Egal, aber da gibt es eine ziemlich schöne, süße Making-of-Aufnahme, von Quentin Tarantino, wie er halt wirklich neben der Kamera steht, während die diese Szene drehen und er parallel die Tanzschritte mitmacht. Sieht total süß aus, so richtig in so langen Hosen und so ein kurzärmeliges Hemd oder so ein T-Shirt oder so hat er halt einfach an und ist da mit am Mittanzen. Und Quentin Tarantino hat ja so eine total komische Teigfigur, der ist ja nach oben hin schmal, nach unten hin schmal und in der Mitte wird er plötzlich fett. Der sieht aus wie ein ganz komisch gedrillter, gesägter Kegelpin eigentlich, so ganz komisch. Und wenn er dann da am Tanzen ist, das sieht mega witzig aus.
Ja. Ich hab gelesen, dass die einen ganzen Drehtag nur für diesen Tanz gebraucht haben und dass es wohl am Anfang super weird gewesen ist, weil John Travolta und Mia Wallace gar nicht so richtig wussten, was sie machen sollen und so. Und die haben diesen Tanz wohl so mehr oder weniger da am Set improvisiert.
Das ist eine Tanzszene aus einem anderen amerikanischen Film. Ich weiß leider nicht mehr welche, aber das ist ein Tribute, den Tarantino. Der hat da so Vorliebe für haufenweise alten komischen Scheiß auch. Der hat zum Beispiel auch, der schmuggelt in einige seiner Filme immer so alte Cereal-Boxen rein, die mittlerweile nicht mehr hergestellt werden. Er ist aber ein Sammler davon. Und da schmuggelt er die immer irgendwo in irgendwelche Filme, irgendwo in Hintergrund halt einfach mit rein. Das sind so Yummy-Mummies und so heißen die. Da macht er das immer. Und warte mal, es gibt eine schöne Anekdote, auch Uma Thurman meinte nämlich auch während der Dreharbeiten zu Quentin Tarantino, sie glaubt nicht, dass die Musik für die Tanzszene, dass das funktioniert. Und er so ganz kurz sie abgewatscht haben mit, vertrau mir, das funktioniert. Einfach nur mit, doch, das funktioniert, vertrau mir. Ja. Und Fred, ich mach gleich den Fernseher aus, wenn du dich jetzt hier nicht konzentrierst.
Ich guck nur, Nina zockt da gerade irgend so ein Schundgame und ich guck einfach nur drauf. ich guck
das
weg.
Das sieht aus, als hätte Nina 2375 Deadpools.
Ja. Irgendein komisches Icon in dem Spiel. Scheiße, was wollte ich gerade sagen? Ich war gerade in Gedanken. Ja, dieser Tanz. Richard, bringst du mir ein Bierchen mit?
Auch ein normales Bier nehmen, ne?
Dieser Tanz ist so ein geiler Moment in dem Film, weil der Film ist ja halt wirklich sehr dialoglastig, was ich und wir alle ja aber auch wirklich sehr lieben, weil die Total. Dialoge einfach allesamt super, alle Dialoge in dem Film sind super cool und unterhaltsam und kultig. Und dieser Tanz, das ist so eine Pause irgendwie. Das ist so in diesem Dialog- und sprachlastigen Film plötzlich irgendwie mal so 3 Minuten abschalten. Das passt einfach super rein. Das hat fast was Meditatives, wenn dieser Tanz kommt in diesem geilen Film.
Ist auch cool choreografiert oder beziehungsweise gespielt. Also so groß choreografiert scheint er ja nicht zu sein.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen,
es macht generell Spaß, John Travolta beim Tanzen zuzugucken. Der kann das ja nun mal sehr gut, was ja auch kein Geheimnis ist. Und es sieht einfach cool aus.
Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hat mich die Szene ein bisschen genervt. Weil ich halt echt da saß, generell die ganze Restaurantszene finde ich mit einer der schwächsten im Film. Und also wirklich die mit Mia und mit Vince Vega, die finde ich einfach irgendwie nicht so geil halt irgendwie. Die ist zwar, die ist toll geschrieben und die hat auch gute Dialoge und übrigens einen tollen Steve Buscemi als Kellner in der Nebenrolle ganz kurz.
Ja, das sieht man aber nur ganz kurz.
Ja. Und ist halt einfach so, weiß ich nicht, die zieht sich so. Die zieht sich so, aber die ist leider unfassbar wichtig, aber die zieht sich so.
Ich finde diese Storyline generell nicht so spannend. Also auch das mit der Überdosis. Da sind ein paar geile Momente. Aber so insgesamt ist die Storyline nicht so prall.
Ich finde die Szene, die Stelle da mit der Überdosis fand ich extrem lustig.
Ja, wo die dann bei dem Dealer sind. Ja, das ist cool. Also wie gesagt, es gibt ein paar sehr, sehr coole Momente. Wie zum Beispiel das, ich hau da bestimmt keine Nadel in die. Hast du mal gesehen, wie groß die ist? So, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Und auch sehr, sehr cool. Aber so auch dieses ganze halbherzige Rumgeflirte von den beiden. Ich fand das ehrlich gesagt immer ein bisschen langweilig.
Ja, das,
die Tanzszene ist cool. Und ein Teil dieses Gesprächs beim Essen finde ich auch sehr cool, das mit dem Schweigen und so, das finde ich ganz lustig geschrieben.
Ja, und dass sie den gesamten Plot von Kill Bill oder den Anfangsplot von Kill Bill schon in der Szene erzählt.
Aber so im Prinzip ist das, also von den drei Handlungssträngen ist das definitiv die schwächste.
Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hast recht, aber wir reden hier wirklich von einem sehr hohen Niveau.
Ja, gar keine Frage. Also diese Storyline, die in dem Film echt untergeht, oder langweilig ist, verhältnismäßig, ist noch sehr viel besser als jeder Film, der mal in Deutschland gedreht wurde.
Übrigens, um es auch nochmal zu sagen hier, ja, weil ich vorhin gesagt habe, sagenhaft niedriges Produktionsbudget, ne? Mhm. Was glaubt ihr, weiß nicht, Fred, weißt du es?
Ich weiß es, weil ich es nachgeguckt habe.
Okay, dann Tobi, was glaubst du, für wie viel wurde Pulp Fiction gedreht?
$95.000.
Oh, das ist sehr, sehr niedrig.
Ja, du hast sehr, sehr niedrig gesagt. Ich weiß es ehrlich gesagt.
Amerikanisch niedrig.
ich weiß es nicht, 15 Millionen?
8 Millionen.
Acht Millionen
ist tatsächlich
sehr, sehr wenig.
Das ist für einen amerikanischen Independent-Film, ist das, sogar für einen Independent-Film ist das sehr wenig.
Für einen 2,5-stündigen. Mhm. Das ist ungefähr so deutsches Niveau.
Ja. Und dafür hauen wir um einiges sehr viel größere Scheiße auf den Markt.
Das ist weniger als eine Folge Game of Thrones im Durchschnitt.
Das ist echt krass, ne? 8 Millionen verfickte Dollar.
Ja,
überleg mal. Das ist wirklich, wirklich wenig.
Überleg mal, ein Tatort, guten Tatort kostet nur ein Achtel davon, der kostet halt 1,3 Millionen dann, ne?
Es kommt drauf an, wenn ein Schweiger mitspielt, kostet
er
mehr.
Ja, dann kostet er halt mal 3 Millionen. Ja. Aber ist trotzdem so, wenn ich mir dann immer angucke, für was dann deutsche Filme halt, für was für eine Scheiße dann für viel Geld halt irgendwie ausgegeben wird.
Also man sagt ja so, bis zu 10 Millionen kostet ungefähr ein deutscher Spielfilm.
Ja.
Also bis zu, ne? Das geht natürlich auch deutlich drunter.
Ich weiß noch, RTL hat ja mal so eine Aktion gewagt und hat irgendwie auch einen Spielfilm, einen Fernsehfilm gemacht für 5 Millionen, wo sie noch mega Werbung für gemacht
haben. Berlin, diese
das
Nummer.
Das war die hier, ich glaube mit der Hindenburg.
Oder
die
das
war eine Scheiße.
Haben ja eine Zeit lang mehrere solche Dinger gemacht. Also mit Berlin, warum ging es denn da? Ein Stromausfall oder so? Dann Ratten, sie werden dich kriegen und diese Scheiße, die haben wir versucht.
Wir wollten eigentlich nur über die Handlung reden, ja, extra breiten Saft drillen, aber Richard will heute penetrant immer wieder zum Trivia hinhüpfen.
Ja, entschuldige bitte, weil der Film halt einfach so unfassbar viel Trivia
der
halt
Film,
einfach auch hergibt.
Der Film ist eine wandelnde Anekdote einfach.
Ja, das stimmt. Aber wie bei jedem Kultfilm halt.
Ja. Ja. Also zu dieser Budgetsache, dass Tarantino hat ja wohl auch echt an jeder Scheißstelle gespart in dem Film. Ich habe gelesen, dass er besonders günstiges Filmmaterial, also damals wurde ja noch nicht digital, sondern wirklich auf Filmrollen geschossen, dass er unempfindliches und deswegen relativ günstiges Filmmaterial genommen hat. Ich finde jetzt aber nicht, dass der Film irgendwie low-budget-mäßig aussieht von der Optik her, ja, oder?
Ist Darsteller, halt 90er. Darsteller haben halt alle auch mächtige Cuts halt in Anspruch genommen.
Ja.
Harvey Keitel, glaube ich, soll bis heute immer noch zwar ein Gerücht sein, Harvey Keitel soll fast für nichts gearbeitet haben. Und das Ding ist halt auch, er hat halt auch wieder seine eigenen, das ist immer so geil, wenn die Leute immer sagen, Tarantino hat das und das aus seinen Filmen, hat das da mit eingebaut. Ja, wisst ihr warum? Weil er keine Kohle hatte. Ja. Der hat doch seinen eigenen Wagen genommen, der ist auch geklaut worden und 2013 dann erst wieder aufgetaucht. So.
Echt?
Ja, den Wagen, den Vince Vega fährt, mit dem er Mia abholt. Da sagt er noch irgendwie so, einer ist mit dem Schlüssel an seinem Wagen lang gegangen. So, ja, sagt er ja immer so, man verkratzt nicht den Wagen, den Wagen von einem Mann, den zerkratzt man halt einfach nicht. Sowas macht man halt einfach nicht. Das ist die Karre, das ist original die Karre von Tarantino, die er früher zu dem Zeitpunkt
solche fuhr. Wichse sollte man umbringen, Mann. Kein Prozess, einfach nur umbringen.
Ist laut Drehbuch übrigens Butch gewesen. Ist aber nie gezeigt worden.
Ach, wie geil, echt?
Ich hab nämlich von der, ich hab das nämlich auch gelesen und wusste jetzt nicht, ob es eine Fantheorie ist oder ob das wirklich, hat das Tarantino gesagt? Oder wo hat das hier, also ich hab's irgendwo.
Es gibt von Tarantino Bücher, ich hab zum Beispiel von den Glorious Bastards, habe ich als gebundenes Buch das Drehbuch, das kannst du kaufen, solche Sachen.
Ja.
Ich hab
das eher als eine Fantheorie verstanden.
Hab ich auch von Pulp Fiction und da gibt's wirklich eine Szene, die halt nicht im Film gelandet ist, wo in der Butch den Wagen zerkratzt.
Butch und Vincent Vega treffen ja ganz kurz in dieser Bar aufeinander.
Butch und Vincent Vega treffen auch zu Hause nochmal aufeinander.
Später dann, kurz bevor Vincent Vega stirbt, eine Sekunde bevor Vincent Vega stirbt. Und worauf wollte ich hinaus? Ja, und anscheinend hat Tarantino, wo wir gerade über Geld sprechen, hauptsächlich auch Filmleute eingestellt, die nicht in der Gewerkschaft waren. Also anders als hier in Deutschland gibt es in den USA ja eine funktionierende Filmwirtschaft und Gewerkschaften für allen möglichen Scheiß.
Ja.
Ja, da gibt es eine Gewerkschaft für alles. Für Tonangler gibt es eine Gewerkschaft da
drüben.
Ich glaube,
die bekannteste ist die Directors Guild, wo Tarantino ja auch mal rausgeflogen ist.
Oder Artist Guild, glaube ich, generell, ne?
Ja, es gibt die Directors Guild, das ist extra so ein Ding.
Es gibt auch zwei, drei Szenen bei Pulp Fiction, wo irgendwie die Kamera so ein bisschen wackelt oder nachjustiert wird.
Mhm.
Also zum Beispiel diese Szene als Butch da sitzt und man Marcellus Wallace von hinten sieht und die Marcellus Wallace diese Rede hält, dann wirst du dich als einen fettgrinsenden Hurensohn wiederfinden. Da gibt es...
Das ist eine geile Szene.
Also, das fällt einem bei...
Als einen fettgrinsenden Hurensohn. Hast du sofort ein Bild im Kopf? Supergeil.
Ja. Auch dieses, du hast doch sofort diese Musik im Ohr, die im Hintergrund läuft, ne? Und
diese Bar, herrlich.
Und da sitzt im Prinzip irgendwie 2 Minuten lang Bruce Willis da und glotzt in die Kamera, aber du bist wahnsinnig gefesselt und deswegen fällt es dir auch nicht auf, dass die Kamera einmal so ganz amateurhaft nachrückt.
Ja.
Also so, als wäre dem Kameramann aufgefallen, oh scheiße, da hinten sieht man irgendwie ein Poster und dann rückt er einmal so kurz nach links.
Das ist auch so ein Klassiker, das macht man eigentlich im Dreh relativ häufig, weil man für gewöhnlich davon ausgehen kann, dass sowas dann rausgeschnitten wird, weil man ja umschneidet. Nur Tarantino hat in der Szene nicht umgeschnitten. Und dann bleibt sowas halt im Bild. Wahrscheinlich gab es auch keinen Take, wo das nicht drin war.
Naja, überleg mal, wenn du auf Film drehst, irgendwann heißt das ja auch, scheiße, wir haben nur, weiß ich nicht, 3-4 Takes dafür oder...
Ja, maximal. Oder ein bisschen mehr,
du hast
ein Drehverhältnis von 2:1, 4
genau,
zu 1 maximal.
Genau, weil wir haben...
Vor allem, wenn ihr keine Kohle
habt. Wir haben heute für den heutigen Tag, wir haben nicht so viel Filmmaterial.
Das mit dem Drehverhältnis müssen wir kurz erklären. Das ist nämlich spannend und das ist etwas, das heute eigentlich völlig in Vergessenheit geraten ist. Ja. Weil, also... Heute digital, also natürlich kostet Speicherplatz was, aber es ist halt günstig, Alter. Du kriegst eine verfickt. Natürlich ist es nicht
das
umsonst.
Nee, das Ding ist, im Endeffekt ist digitales Drehen nicht viel günstiger als auf Film drehen. Der Unterschied ist nur, dass du halt keine Ressourcen hast, die gefressen werden.
Genau.
Weil du hast beim digitalen Dreh, das kostet praktisch gar nichts. Das sind nur die Speicherkarten, die kannst du mieten, die kannst du kaufen, völlig egal. Oder halt eben die Festplatten. Also wenn der Hobbit mit 50 Kameras gleichzeitig gedreht wird, haben die direkt so Server, die da angeschlossen werden.
Ja.
Diese ganze Datensicherung, Datenversicherung, Datenverwaltung, das Einspielen und so weiter, dieser ganze Scheiß, dieser ganze Rattenschwanz, der nach dem Record-Off kommt, der ist halt unheimlich teuer.
Aber du musstest früher ja auch die ganzen Bänder organisieren und beschriften und irgendwo hintragen.
Genau, ich sag nur, das tut sich finanziell nicht so viel, wie man denken sollte. Okay. Es ist schon günstiger, aber nicht viel.
Das Ding ist halt einfach, früher hast du halt weniger gedreht. Heute ist halt, ja, Szene hat nicht gepasst. Heute machst du halt, weißt, jeder, der heute irgendwie filmt, denkt teilweise, so habe ich manchmal das Gefühl, so irgendwie 20, 25 Takes wären normal. Früher, als du auf Film gedreht hast, waren 25 Takes, war das eine fucking Ewigkeit. Dann hast du gedacht,
das
so,
war nicht,
Alter.
Das war teilweise gar nicht zu bezahlen.
Das konntest du nicht machen, weil du wahrscheinlich nicht genug Band vor Ort hattest.
Ja, ganz genau.
Weil der ein ganz, ganz großer Unterschied, wie gesagt, dieser ganze Workflow ist nicht zwingend billiger. Was aber halt geht auf digitalen Film, ist halt Szenen unendlich oft drehen, weil du nicht alles kopieren musst.
Genau, weil du auch mal bei
der Szene... Wenn der Film verschossen ist, ist der Film verschossen.
Genau.
So, völlig egal, ob die Szene also gekauft und Take ist oder nicht. Na, wenn du also ein Keep ist oder nicht, also sprich, dass du die behältst und die mit in den Schnitt gehst. Bei digital kannst du einfach löschen. Ne? Oder einfach nicht mitkopieren. Also, aber wenn die auf Film gedreht sind, wie zum Beispiel dieser Nachrücker da in der Kamera, dann ist das Ding auf Film gebannt. Das Kind ist in den Boden gefallen, so oder so. Entweder lässt du es ja dann halt entwickeln oder nicht, aber der Film ist weg und der kostet schon Geld.
Ich habe auch, ich bin seit neuestem jetzt auch immer mal wieder mit meiner, ich habe eine Analogkamera, mit der ich jetzt auch wieder unterwegs bin, wirklich analog halt auch in Hamburg fotografiere. Du glaubst nicht, wie pingelig ich mit Motiven da bin.
Klar.
Weil das ist einfach so, nee, ich habe nur 36 Bilder hier drauf, ich werde jetzt kein verkacktes Bild für wen auch immer jetzt hier ausgeben oder für den tollen Sonnenuntergang oder was auch immer. Ja. Nein, ich suche mir jetzt was dem Film halt wirklich auch Ehrerbietung entgegenbringt.
Das ist du bist so retro, rennst du in Berlin rum mit deiner Spiegelreflexkamera und deinem Hipster-Outfit.
Nein, ich mach das in Hamburg und ich trage dabei einfach nur
einen Müllsack. Machst ein Flanking, wie ich jetzt gelernt habe, dass man die Knöchel so zeigt, wenn du, weißt du, trägst du so Flanking. Flache Chucks und krammelst die Hose hoch.
Nee, ich zeig immer nur Strumpfband, aber immer, wenn ich spät nach der Aufnahme hier noch nach Hause muss.
Nee, aber das ist schon ein interessantes Thema, weil heute in der digitalen Welt, wo halt Speicher wirklich fast ubiquitär, also annähernd umsonst verfügbar ist, da drückst du tausendmal drauf und zwei Bilder davon werden schon richtig sein. Ich habe mal ein Interview gehört mit so einem Oldschool-Fotografen, mit echt so einem Typen, der das seit 100 Jahren macht, und der meinte, wenn der ein Porträt von jemandem macht, der hat irgendwelche Promis Porträt fotografiert, der hat anderthalb Stunden Shooting mit jemandem und während diesen anderthalb Stunden drückt der nur 7 oder 8 Mal auf den Auslöser. Weil er das noch von früher gewohnt ist, dass er mit dem Film sparsam umgehen muss, und das führt dann dazu, dass er sehr gut sich überlegt, wie er das Foto und welchen Winkel, welche Perspektive er schießen möchte.
Das ist übrigens ein guter Tipp für alle, die das Gefühl haben, viel zu wenig Fotos zu machen oder mal einfach viel zu viele Fotos machen oder einfach mal bessere Fotos machen wollen. Kauft euch mal wirklich eine Analogkamera, die gibt's auch relativ günstig, muss ja kein High-Class-Ding sein. Es reicht auch so ein Scheiß.
Holt euch eine
Wegwerfkamera, reicht auch vollkommen.
Holt euch eine Instax. Holt euch so eine Polaroid-Kamera.
Echt für 5 Euro so eine scheiß Wegwerfkamera.
Die Polaroids sind recht teuer.
Ja, dass ihr eine begrenzte Anzahl an Fotos machen könnt. Das hat uns unsere Dozenten in der Uni rauf und runter gebetet. Also alle, die irgendwas mit Kamera oder Regie zu tun hatten in der Uni, haben uns gesagt, Leute, macht das mal analog.
Ja.
Im besten Falle natürlich Film, aber das ist sehr, sehr teuer. Das wird auch immer teurer, weil die ganzen Firmen kein Material mehr herstellen.
Kauft auch keiner mehr, ne? Das ist ein Nischenmarkt.
Ja. Und aber eben diese Wegwerfkameras und so, das gibt's halt logischerweise immer noch. Und Polaroid-Kameras gibt's auch immer noch, weil das halt eben so auch ein Nischenmarkt ist, aber die werden auch hergestellt. Macht das mal, ihr lernt viel, viel mehr zu schätzen, welche Fotos ihr wirklich braucht. Und was geil ist, das haben wir, also wenn ihr so Hobbyfilmer seid, das mussten wir in der Uni damals, wir fanden es super ätzend, aber es ist eine geile Lernerfahrung. Das könnt ihr auch mit dem Handy machen. Dreht den Film schon geschnitten. Das heißt, dreht nicht einfach drauf hin und schneidet ihn nachher, sondern dreht ihn so, wie ihr ihn schneiden würdet. Ihr habt aber super viel Arbeit mit Umbauen und Kamera umstellen und so weiter. Aber ihr lernt viel mehr, was es bedeutet, halt eben Perspektiven auszuwählen am Set.
Und
ihr dreht nicht so drauf los.
Wenn ihr auch machen. Und wenn ihr analog fotografiert als auch filmt. Ich habe zum Beispiel, ich habe eine 8mm Kamera noch. Das ist ziemlich geil, das Ding. Ja, ich liebe das auch. Wer nicht weiß, wo er Film herbekommt, gerade auch so für alte Kameras oder alte Filmkameras auch, ne? Wenn ihr in einem Ballungsgebiet wohnt, ruft mal wirklich beim nächsten Kopierwerk an, was bei euch, wenn bei euch eins in der Nähe ist. Ruft mal bei einem Kopierwerk an und fragt mal. Meistens haben die noch alte Bestände, die euch auch für günstig Geld geben.
Ja, ich bin mir sicher, dass 99% aller unserer Hörer jetzt in einem Kopierwerk anrufen und dahin gehen.
Du hast wirklich an sehr, sehr vielen, überraschend vielen Orten noch Kopierwerke.
Mhm.
Okay. Also für alle.
Fried ist immer so skeptisch,
was sowas Umgebung in Neuss steht.
Fried ist immer skeptisch, wenn man einfach mal, weißt du, wenn man mal ein bisschen träumen will.
Ja, genau.
Das ist einfach scheiße.
Scheiße, wo waren wir denn jetzt gerade? Bei Kohle waren wir. Also ich habe gehört, wo wir gerade so schön über das liebe Geld sprechen. Ich habe gehört, angeblich sollen die Hauptdarsteller alle so einen Deal mit Quentin gehabt haben, dass alle. Nina ist gerade bei ihrem Spiel gestorben. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, ihr Geschrei. Also alle Hauptdarsteller sollen anscheinend pauschal 20.000 Euro pro Drehwoche bekommen haben.
Ja, also insgesamt sind von den 8 Millionen 5 Millionen für die Gagen auf jeden Fall draufgegangen.
Ja. Nee, das ist so, stimmt. Aber die hatten alle einen Passus in ihren Verträgen, wodurch sie beteiligt wurden.
Mhm.
Was am Ende, glaube ich, mittlerweile bei den Einnahmen irgendwie dann auf 240 Millionen irgendwie hinausgeht.
Ja, genau. Das hat übrigens Jack Nicholson gemacht bei dem ersten Batman-Film von Tim Robbins.
80 Millionen hat er rausbekommen.
Ja, der hat gesagt, okay, ich spiele mit für die Gage, weil der Film hatte auch nicht so viel Budget, also verhältnismäßig. Und hat aber gesagt, er will an den Merchandise-Rechten beteiligt werden.
Ja.
Klügster Deal ever
der hat 80
bei einem
Millionen,
Comicfilm.
Der hat 80 Millionen aus dem ersten Batman rausgeschlagen.
Also wie wir auch schon mal erklärt haben, es ist häufig üblich, besonders in der deutschen Filmszene, und ich glaube in Hollywood auch zum Teil, dass die Schauspieler ein Buyout kriegen, also dass sie einmal eine Pauschale kriegen und damit sind ihre Rechte alle abgekauft,
genau,
dann kriegen die nichts mehr. Aber hier war es so, dass die Schauspieler wenig Gage bekommen haben. 20.000 Dollar für eine Drehwoche ist halt für so einen Hollywood-Schauspieler echt gar nichts. Haben aber eine Gewinnbeteiligung bekommen und die dürfte sich bis heute schon ordentlich rentiert haben, Alter.
Es ist übrigens scheinbar so, das habe ich zumindest mehr oder weniger aus Insider-Informationen, ist aber scheinbar kein Geheimnis, dass Hollywood-Darsteller, wenn man zum Beispiel hört, Johnny Depp hat für Fluch der Karibik 3 irgendwie 80 Millionen gekriegt oder so, die kriegen die, müssen aber einen ganz, ganz großen Teil davon im Nachhinein wieder zurückzahlen.
An das Studio.
Schon mal, ja.
Das ist so ein Marketing-Ding. Also ne, damit das Studio sagen kann, hör mal, Johnny Depp hat uns 80 Millionen gekostet. Im Endeffekt hat er dann irgendwie, in Anführungszeichen, nur 5 gekriegt.
Was für ein Schwachsinn.
Aber das machen die halt.
Ja, das ist halt wegen diesem plumpen, menschlichen, psychischen Mechanismus. Wenn es teuer ist, ist was gut.
Genau.
Ja.
Na gut. Was nix kostet, ist nix.
Ja, genau.
Wollen wir mal mit der Story weitermachen? Wir waren jetzt bei
Mia. Ich finde dieses Filmemachen gerade spannend. Also,
wir sind von der Filmemacherei jetzt gerade, darauf sind wir ja gekommen, weil ich anfing auch mit Trivia wegen dieser Tanzszene. Ja.
Man muss dazu aber auch sagen, das ist in einem Tarantino-Film sehr recht und würdig, über das Filmemachen zu sprechen. Tarantino ist dieses Thema ja sehr wichtig.
Oh, der schreibt seine Drehbücher übrigens per Hand, ne?
Ja, und der weigert sich, digital zu drehen.
Ehrlich? Bis heute? Laber kein Scheiß.
Nee, mittlerweile macht das. Er hat sein erster war Death Proof, das war der erste Film, den er digital gedreht hat. Seine Grindhouse-Reihe da mit Robert Rodriguez.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein Ausnahmefilm, ne, aus der Reihe.
Aber ansonsten, also seitdem dreht er auch digital, aber in der Regel hat er vorher alle seine Filme, dreht er immer noch auf Film?
Ja, also Django Unchained ist, wenn ich mich nicht irre, sogar komplett noch auf Film gedreht.
Der ist auf IMAX
größtenteils.
Nee, der ist größtenteils auf IMAX gedreht.
Ja, aber auf Film.
Ja, 70 mm halt, stimmt. Ja,
kann ich gar nicht glauben, Alter.
Ja, der hat auch mal gesagt, wenn es gar kein Filmmaterial mehr gibt, hört er auf zu drehen. Hat er mal gesagt.
Ja, oder wenn er seine 10 Filme voll hat. Oh, der macht übrigens einen Star Trek-Film, ne? Mit J.J. Abrams.
Ja, Tarantino hat das Drehbuch für den neuen Star Trek-Film eingereicht und soll, das ist alles noch nicht so in hundertprozentig trockenen Tüchern, aber soll vermutlich auch die Regie führen.
Ich find's geil, ich freue mich drauf.
Ist eine super Idee, weil nach Beyond müssen die echt mal was Neues raushauen. Da hat J.J. Abrams seine eigene Reihe kaputt gemacht mit
diesem Film. Also beschissener als Star Trek Beyond kann es nicht werden.
Der hat ihm halt auch einem absoluten Affen die Regie überlassen, ne? Also dieser
James Wan,
Furious,
ne? James Wan,
Spacko, ja. Der als Kind einer meiner Lieblingsfilme gemacht hat, Dragonheart, der furchtbar schlecht ist, aber als Kind fand ich den fantastisch.
Wirklich? Und Star Trek Beyond nicht James Wan gemacht?
Ja, das ist doch der von Fast and Furious 1.
Genau.
Und das ist auch der, der Dragonheart gemacht hat.
Nee, James Wan ist der Saw gemacht hat.
Ja, Leute, ist jetzt auch wurscht. Wir sind bei Tarantino, bei Pulp Fiction.
Ja.
Den Spacko kennt eh keiner, der Beyond gedreht hat.
Ja, aber er hat, was soll ich jetzt sagen, Tarantino hat, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen beim Drehen. Ah ja, genau, wie gesagt, der schreibt seine Drehbücher per Hand, wirklich. Das ist halt auch mega geil, weil als ich in Kanada war.
Justin Lin heißt er.
Zurück
zu Tarantino.
Hat einer meiner Arbeitskollegen, der hat bei Inglourious Basterds mitgedreht.
Echt?
Und ja, und Tarantino soll am Set rumlaufen mit seinem eigenst handgeschriebenen Drehbuch, was er hat. Der schreibt das auch in dieser typischen Drehbuchform auf. Also wer es nicht weiß, das ist ja immer alles mittig platziert und immer alles in Dialogform und so, ne? Und sein Drehbuch, was er so schreibt, also er ist nicht Legastheniker, aber der ist stark Lese- und Rechtschreibe schwach, was witzig ist bei einem Dialogregisseur eigentlich.
Wer heißt da? Chris Nolan ist rot-grün-blind.
Ja, ja.
Als Bildregisseur.
Ja. Und er hat so ein bisschen erzählt, er hat halt so, weil Tarantino lässt seine Notizen halt auch mal rumliegen, ne? Und dann sitzt du halt auch mal da und guckst halt dann so drauf. Er hat auch gemeint, so auf jeder Seite, der schreibt fast in Lautschrift, schreibt er Sachen teilweise auf. Er meint, so unfassbar viele Kleinkinder-Rechtschreibefehler hat er noch nie auf irgendeinem Stück Papier gesehen.
Geil. Richard, dein penetrantes Sticheln auf die Trivia-Sachen, jetzt sprechen wir einfach über Trivia, ohne Scheiß. Jetzt muss es raus.
Ich wollte gerade mit der Geschichte weitermachen, ja, du Sackgesnarrt.
Das ist auch schon ein Film mit 165 Mal Fuck gesagt.
Ja.
Nee, 200 irgendwas mal.
Nee, 165.
Ja?
Ja.
Fuck.
It's 46, fuck, then it's fuck.
Und er hatte, glaube ich, einen der stärksten Konkurrenten aller Zeiten bei Release. Film-Release.
Wen denn?
Die Verurteilten. Pulp Fiction kam mit Die Verurteilten ins Kino und waren beide für auch dieselbe Anzahl an Oscars nominiert und Pulp Fiction hat er dann abgeräumt.
Abgefahren.
Ja, waren beide auch fürs beste Drehbuch nominiert und sowas. Also Pulp Fiction kam gleichzeitig mit Die Verurteilten in die Kino. Was mich persönlich eigentlich vor Ehrfurcht erstarren lässt, weil was für ein geiles Kino, ja, muss 1994 gewesen sein.
Ja. Stimmt. Ja, stimmt.
Oder?
Stell mal vor, du hast die Wahl zwischen Pulp Fiction und Die Verurteilten im Kino.
Ja.
Beide noch nie gesehen.
Weiß es nicht, beides toll.
Also was, Pulp Fiction, also wirklich eine absolute Sensation damals, dass bei so einem noch recht unbekannten Regisseur, Quentin Tarantino, hatte damals noch nicht so viel gemacht.
Reservoir Dogs halt,
ja.
Ne?
Ja, aber Reservoir Dogs war jetzt nicht, das war jetzt nicht der weltweit durchschlagende AAA-Erfolg.
Nee.
Erst bekannt geworden durch Pulp Fiction.
Genau.
Ja.
Also,
ich wollte gerade sagen,
sowohl Tarantino als auch Reservoir Dogs.
Pulp Fiction war für ihn ja sogar noch ein Indie-Film.
Ja, genau.
Also John Travolta, ich spring schon vor, Quentin Tarantino war jetzt war jetzt kein absoluter Nobody, man wusste schon, dass der was drauf hat, aber der war jetzt noch nicht komplett, der war noch nicht Ari-Riege, sag ich mal.
Vor allem nicht international.
Ja. Und dass der Typ so einen Film dreht mit diesen heftigen Schauspielern, war eine scheiß Sensation. John Travolta, der in den 70ern Megastar war, Samuel L. Jackson,
Bruce Willis.
Ja. Bruce Willis war zu der Zeit ja wirklich auf dem Höhepunkt seiner scheiß Karriere.
Ja.
Nach Stirb langsam und diversen anderen Stirb langsam Klonen.
War einer der Megastars damals.
Also Bruce Willis war echt, war der Johnny Depp.
Fällt mir nur gerade ein.
Der frühen 2000er.
Die Rolle von Willis, also von Butch, wurde tatsächlich auch Sylvester Stallone angeboten.
Ja.
Ja. Und das
aber auch Uma Thurman. Harvey Keitel.
Harvey Keitel hat Harvey Bruce Willis mit ins Boot geholt.
Harvey Keitel. So, fucking Harvey Keitel. Der hat eine. Tarantino hat die Rolle vom Wolf nur für Harvey Keitel geschrieben.
Ja.
Und der hat die gelesen, hat sofort gesagt: Ich bin dabei. Scheißegal, was es mich kostet. Ja. Ich bin fucking nochmal dabei. Und
Mr. Wolf hat Harvey Keitel gesprochen. Kommen wir gleich darauf zu
sprechen. Gespielt. Nicht gesprochen.
Gespielt.
Und Harvey Keitel hat Bruce Willis dann ins Boot geholt. Weil sonst hätte der auch nicht da mitgemacht. Ja. Und zwar weil, also nach offiziellen Angaben, weil Harvey Keitel wusste, dass Bruce Willis Reservoir Dogs voll geil fand. Und hat ihn dann halt überredet, sag mal, hast du nicht Bock, bei einem Tarantino-Film mitzumachen? Also Tarantino hat Bruce Willis im Prinzip gar nicht angefragt, sondern Harvey Keitel kam mit der Idee, Bruce Willis zu nehmen.
John Travolta hat auch, als er sich das erste Mal in Tarantino treffen wollte, ist er zu seiner Adresse gefahren und John Travolta wusste halt, wo das ist. Der hat die Adresse rausgekriegt und ist da hingefahren, weil Tarantino hat zu dem Zeitpunkt in derselben Bude gewohnt, die damals John Travolta gemietet hatte, als er nach L.A. gekommen ist. Geil. Und als er dort geklingelt hat, war Tarantino schon gar nicht mehr da, war da ein Massagesalon.
Ah, mit oder ohne Happy End, sehr schön. Ja, und also
hat er sich die Füße massieren lassen?
Ja. Vor allen Dingen, John Travolta war so verzweifelt, weil er diese Rolle unbedingt haben wollte, dass er Tarantino angerufen hat und ihm am Telefon die Rolle vorgespielt hat.
Ja.
Das musst du dir nur überlegen. Du schreibst ein Drehbuch, was offensichtlich so fucking gut ist, dass sich eine verdammte Schauspiellegende anruft.
Aber nicht gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere.
Aber trotzdem darum bettelt, in deinem scheiß Film mitzuspielen. Dann so, ne?
Und sonst würde ein Uwe Ochsenknecht jetzt in deinem Film mitspielen wollen.
Also der hat echt einen Haufen fetter A-Schauspieler mit ins Boot geholt, weil die alle das Drehbuch so geil fanden. Ja. Und um jetzt den Bogen zu John Travolta und der dritten Storylinie zu kriegen. John Travolta war in den 70ern ein scheiß Megastar. Ich weiß nicht, ob er in den 80ern so viel gerissen hat. Ja, auf jeden Fall.
Night Fever
und naja, so. Und er hatte vorher diese Serie noch, die er...
Hatte Night Fever 80er?
Ich glaube, das war 70er. Ende 70er.
Also, 70er. John Travolta war... Nagelt uns nicht fest, 70er-80er ein scheiß Megastar. Der Falsett singend in super engen Schlaghosen durch Discos getanzt.
77.
Siehste, das ist doch 70er. Kannst mir nicht erzählen, dass Night Fever 80er ist.
Nee, es hätte sein können, dass der Film 81 oder so rauskam.
Aber ja.
Die Hochzeit des Kokains und der Discozeit.
Ja.
Gott, war der heiß in diesem weißen Anzug. Guck mal, wie der das Knie durchdrückt und den Hohlkreuz macht.
Der Mann hat definitiv ein Hüftgelenk.
Alter Falter.
Ey, und heute sieht er aus wie eine Wurst auf Strich, weißt du?
Ja, also.
Aber ich finde ihn immer noch cool. Ich finde ihn cool.
Ich habe neulich von Paris with Love zum ersten Mal gesehen, wo er dann auch war, total geil. So, egal wie scheiße mein Arbeitstag war, egal wie beschissen alles lief, es gibt eins, was mich immer wieder aufheitert. Und hat so ein Doggy-Bag und was holt er raus? Und das ist ein Royal mit Käse. Und ist.
Und. Der war in den 70ern ein scheiß Sexsymbol einer Generation und war der Inbegriff des Styles in der Zeit. Ja. Und wie das halt oft bei Leuten ist, die der Inbegriff des Styles einer bestimmten Zeit so geil und beliebt und begehrt sie da sind, 10 Jahre später lachen alle drüber.
Ja.
Also die Leute, die Stilikonen in den 80ern waren, die belächeln wir heute auch. Ja, oder auch in den 90ern. Die Backstreet Boys, Alter. Mhm. Das wird heute belächelt.
Das ist, ehrlich gesagt, geht das langsam Johnny Depp so. Wir haben den Namen jetzt schon ein paar Mal gehabt, weil das so der Typ unserer Zeit war. So langsam, aber sicher manövriert Johnny Depp sich in diese Nummer. Diese ganze Gothic-Schwuler-Pirat-Nummer zieht nicht mehr so.
Ja.
Aber das war eine Zeit lang das Ding.
Ja. Er hat auch schon gesagt, man wartet eigentlich nur darauf, dass er irgendwann mal seinen Indie-Schal-Laden eröffnet für die Schals, die er seit wahrscheinlich mehreren Jahren promotet und Werbung trägt. Für.
Also wenn du echt ein wandelndes Klischee deiner Zeit bist, dann wie gesagt, 10 Jahre später lachen dich alle aus.
Genau.
Und so war es halt bei John Travolta. John Travolta war Anfang der 90er fett, speckig, blass, ausgebrannt.
Ja.
Es scheint wohl auch privat, ich habe in irgendeinem Making-of den Satz gehört, John Travolta war zu der Zeit kälter als kalt. So ein Zitat von, frag mich nicht mehr von wem. Es schien so, dass seine Karriere wirklich am Arsch beziehungsweise vorbei war. Sein Höhepunkt lag einfach schon lange, lange hinter ihm.
Zenit überschritten halt.
Und zwar nicht knapp.
20 Jahre.
Ja. Ja. Und er wurde durch diesen Film dann aber irgendwie wieder cool.
Ja, der hat mit dem Film halt diese Nummer, was er dann sehr lange und bis heute eigentlich auch noch macht, da fing er an, den Gangster zu spielen, den Bösen zu spielen. Ja. Und das war für Hollywood eine gute Entscheidung. Also ich finde Travolta als Bösewicht ziemlich cool. In fast allen Rollen,
er wurde wo er den Bösen cool spielt. Ich habe sogar irgendwo gelesen, dass er dadurch wieder zur Stilikone der 90er wurde.
Ja.
Also, das finde ich jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch.
Es gab andere, viel schlimmere. Die 90er waren nicht cool. Er ist in Hollywood dadurch wieder angekommen. Er war wieder da und ist ja bis heute im Prinzip auch da geblieben. Also wir wissen heute noch, wer John Travolta ist, obwohl er ein Typ aus den 70ern ist. Also eine Ikone aus den 70ern.
Er hat so ein bisschen dieses Sauermann-Image verloren und ich finde immer total geil, weil John Travolta sehe ich halt mega gerne in so ganz komischen, so immer Rollen, wo er so ein bisschen den Creep spielt.
Ja, genau. Und weißt das du, hat halt ganz mit dem Saturday Night Fever oder Grease zu tun.
Ich hatte nämlich zum Beispiel auch, ich habe mir neulich von From Paris with Love das erste Mal angeguckt. Und da spielt
das
er ja so.
Das war doch der Pornofilm mit Paris Hilton.
Ja, genau. Genau, da macht er auch mit. Nee, aber da spielt er so einen glatzköpfigen, goatee-tragenden Spion-Killer.
Ja. Mega halt cool aus in dem Film. Finde ich, mit diesem Tattoo am Hals.
Ich wollte halt, er sieht halt nicht cool aus, er sieht halt aus, weil er auch so leicht einen Kajal um die Augen hat. Irgendwie. Er sieht halt aus wie der letzte Vollidiot eigentlich.
Ja, aber das finde ich so cool.
Noch dazu, jeder, der halt John Travolta mal im Original gehört hat, weißt du, im Deutschen hat er die Stimme von Schwarzenegger oder von Stallone, ne, den Synchronsprecher. Ja. Und im Original, da hat er so ein bisschen so eine leichte Fistelstimme. Und er redet halt immer so ein bisschen. Ne, also er klingt ein bisschen wie der Burgerbrater-Aushilfe bei den Simpsons, da dieser Teenager, der ewig im Stimmbruch ist.
Ja.
Und das ist halt einfach so witzig, weil wenn du ihn dann in diesem Film siehst, er ist wirklich der Badass-Motherfucker, aber du kannst es dir halt echt nicht vorstellen, dass da ein Typ halt irgendwie da ist, so I'm gonna take my drinks in this country with me. Aber er bringt das halt cool rüber, nur seine Stimme klingt halt immer beschissen.
Ich fand ihn cool auch in Pelham oder so, oder Punisher, fand ich ihn auch mega cool, weil seine Frau da von der Brücke schmeißt. Also
es gibt bei Tarantino nicht nur einen Haufen Verbindungen innerhalb der Filme, sondern auch zwischen den Filmen. Und zwar gibt es bei Reservoir Dogs, da hat Michael Madsen den Gangster Blabla Vega gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Da ist die Rede von den Vega-Brüdern.
Mhm. Ja.
Ja. Und ursprünglich sollte Michael Madsen in Pulp Fiction nochmal die gleiche Figur spielen. Michael Madsen konnte dann aber nicht und deswegen wurde Vincent Vega die Rolle angeboten. Übrigens, Michael Madsen soll ein unfassbar unangenehmer Typ am Set sein. Der muss am Set regelmäßig besoffen, extrem unzuverlässig, super unfreundlich.
Michael Madsen ist auch mittlerweile sogar tot.
Nee, Michael Madsen ist nicht tot, oder?
Nee, Moment mal. Du meinst aber nicht,
Doch, Michael Madsen.
Ja, doch. Ja? Ach doch.
Ja, genau.
Ah.
Der ist noch nicht gestorben.
Okay. Ich dachte, der wäre schon tot.
Nee, also der scheint ein unfassbarer Wichser am Set zu sein. Also ich habe wirklich schon von Regisseuren gehört, die nicht kategorisch nicht mehr mit ihm arbeiten wollen, weil es super schwierig ist. Mhm. Vor allem, weil er super unfreundlich, extrem launisch. Manchmal ist er an einem Tag super gut drauf und macht super mit, denkt mit. Und an manchen Tagen beleidigt er die Assistentin, sodass sie nicht mehr mitarbeiten wollen und bla bla bla. Aber Tarantino hat irgendwie, keine Ahnung, eine Freundschaft mit ihm, whatever. Auf jeden Fall wollte Tarantino unbedingt John Travolta, der hat eben was in ihm gesehen und es gibt die Geschichte, dass er dem Filmproduzenten, dem Herrn Weinstein, das eben mitgeteilt hat und Weinstein hat sich dann wohl extrem dagegen gewehrt und gesagt, nein, Tarantino, Alter, ich komme mit Namen schon durcheinander.
Travolta,
er meinte, Travolta ist Kassengift, der ist mega out und dann war Tarantino wohl super angepisst und hat Weinstein gesagt, du hast 15 Sekunden Zeit, um Ja zu sagen, sonst bin ich raus. Und nach 8 Sekunden, so die Geschichte, soll Weinstein dann Ja gesagt haben. Ich weiß nicht, ob sich's wirklich so zugetragen hat.
Ich möchte mal kurz einen Verweis auf Freds legendäre Mindmaps legen. Folgende Punkte stehen untereinander. Vincent Vega sollte Michael Madsen spielen. Darunter Vega-Brüder. Ein Strich zur Seite, Madsen versoffener Penner.
Noch einer weiter drunter, Weizen wollte Travolta nicht. In Klammern 15 Sekunden.
Wie geil, Madsen versoffener Penner.
So merke ich mir. Ich pflege halt eine bildhafte Sprache. Ja. Ja. Alrighty then. Dann sprechen wir jetzt endlich.
Alrighty then, ehrlich.
Ace Ventura?
Alrighty then. Sprechen wir jetzt endlich über den verfickten dritten Story Arc. Die Bonnie-Situation.
Den hast genau. du.
Den da, hab da, ich, ja.
Da ging es um zwei Leute, Bonnie und Clyde. Die haben Banken überfallen, das würde da voll reinpassen.
Ja, mein kleiner Pumpkin Pie, natürlich Honey Bunny.
Also es, abgesehen vom Prolog des Films, wo man die beiden Vögel sieht im Diner.
Honey Bunny.
In diesem Frühstücksladen, die den Überfall planen. Abgesehen davon ist das praktisch der Anfang vom Film, gleich nach dem Intro.
Und auch das kultigste.
Und auch das kultigste und ich glaube für viele auch die Lieblingsszene. Beziehungsweise nicht Szene, sondern Geschichte.
Genau.
Es geht um die beiden Gangster Vincent Vega und Jules Winfield, John Travolta und Samuel L. Jackson. Die sitzen im Auto und dann kommt gleich zu Anfang dieser unfassbar noch ein Strich kultige Dialog, in dem Vincent Jules von seiner Zeit in Amsterdam erzählt, von Hasch in Amsterdam und von den kleinen Unterschieden in Europa zu den USA.
Ich will nur ganz kurz was sagen. Tarantino hat, bevor er mit Pulp Fiction fertig war, tatsächlich fast 4 Monate oder so tatsächlich in Amsterdam verbracht. Deswegen gibt es ganz, ganz viele Verweise auf Amsterdam die ganze Zeit. Vince Vega, der in Amsterdam war, dann Butch nennt sein Mädel die ganze Zeit, im Original meine kleine Tulpe. Und es gibt noch irgend zwei andere Sachen. Auf jeden Fall kommen die ganz in dem Film, müsst ihr mal drauf achten, die kommen ganz oft auf Amsterdam.
Holland ist Thema.
Holland ist da wirklich Thema. Müsst ihr mal drauf achten. Das heißt tatsächlich, da hat sich Tarantino beeinflussen lassen. Finde ich aber sehr schön.
Für alle, die noch nie in Amsterdam waren, Amsterdam ist wirklich eine lächerlich schöne Stadt. Das ist nicht das Las Vegas, nachdem es immer klingt, nur Kiffen und Saufen und Vögeln. Das ist einfach wirklich eine schöne Stadt.
Ja.
Wo man kein Alkohol in der Öffentlichkeit trinken darf. Leute, haltet euch daran, ich wurde schon mal des Landes verwiesen in Holland.
Ja. Ohne Scheiß.
Ja, du darfst in Holland in der Öffentlichkeit keinen Alkohol trinken.
Darfst du wie in den USA eine Papptüte drüber ziehen?
Ja, das darfst du machen. Aber du darfst in der Öffentlichkeit keinen Alkohol trinken, also zumindest keinen offensichtlichen Alkohol trinken in Holland.
Krass.
Wusste ich auch nicht, deswegen sind Sven, der ja auch schon zweimal hier war, ich und noch ein paar andere Leute aus unserer Schule damals, weil die direkt an der holländischen Grenze war, da sind wir nach Holland rüber, haben Dosenbier gesoffen. Und sind des Landes verwiesen worden von holländischen Polizisten, die uns dann netterweise sagten, dass das nicht legal ist und wir euch jetzt über die Grenze begleiten.
Ach du Scheiße. Die haben euch begleitet sogar.
Ja.
Das die haben sich krass, nicht daran gestört, dass da ein paar 14-Jährige Bier gesoffen haben.
Nee, wir waren schon älter. Also das war die Stufe von, Sven und ich sind sitzen geblieben. Und diese Stufe, aus der wir ursprünglich kamen, die haben Abi gemacht und mit denen haben wir gefeiert. Also, wie alt waren wir? 18 ungefähr. Ja. Ja, und sind dann mit denen saufen gegangen und sind halt dann von der Polizei aus dem Land, aus dem Staat hinaus begleitet worden, weil wir da in der Öffentlichkeit gesoffen haben.
Und weißt du, was sie auf ihre Pommes statt Ketchup machen? Mayonnaise.
Die tunken das Zeug in die...
Die ist ja eklig. Ja. Ja, also die beiden sind Gangster, erkennt man, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, erkennt man im Tarantino-Kanon sofort daran, dass sie billige schwarze Anzüge mit weißen Hemden und schwarzen Krawatten tragen.
Und stylische Frisuren zu der Zeit.
Alle Gangster in Tarantino-Filmen müssen immer so gekleidet sein. Die kultigen, die coolen auf jeden Fall.
Ist aber auch so ein bisschen angelegt an so alte Gangsterfilme wie zum Beispiel Der Pate und so. Also da tragen die halt alle so immer solche Anzüge.
Und typisch Tarantino-Film ist die eigentliche handlungstreibende Aktion, die da passiert, worauf wir später kommen, nämlich die Schießerei und so weiter, gar nicht so im Vordergrund, sondern der Film beschäftigt sich echt eine Viertelstunde, 20 Minuten, nur damit, dass die beiden auf dem Weg dorthin sind.
Das ist so cool.
Unterhalten sie sich über den Burger, über Haschisch in Amsterdam, sie unterhalten sich über die Fußmassage von Mia Wallace und diesem komischen Samoaner. Und die besuchen so ein paar Kids. Die besuchen so ein paar kleinen Ganoven, das sind wirklich Kids, die nennen die so und die sind halt wahrscheinlich auch bewusst jung gecastet. Die sehen halt aus wie so ein paar 15-, 16-Jährige, die da in so einem abgefuckten Drecksapartment sitzen und Vincent und Jules, so verschroben sie rüberkommen, scheinen absolute Profis zu sein. Die stehen vor diesem Apartment machen sich gerade bereit und merken dann, dass sie zu früh dran sind und drehen dann nochmal eine Extra-Runde. Gehen dann nochmal kurz ein paar Meter zur Seite, reden weiter über die Fußmassage und kehren dann zum Apartment zurück, um genau pünktlich zu sein. Die gehen in dieses Apartment rein und überraschen die Kids. Die Kids, diese kleinen Ganoven, scheißen sich wirklich förmlich ins Hemd, als da diese Gangster kommen.
Man muss witzigerweise dazu sagen, sie kommen zu früh zum Überraschen.
Ja.
Das ist das Irrsinnigste an der Nummer, ja. Also, ja. Ich meine, wann die da auftauchen, ist eigentlich egal, weil die wollen die überraschen, aber die haben einen Termin genannt bekommen und deswegen sind die an diesem Termin.
Es hieß halt, ich glaube, die haben irgendwie Schulden bei Marcellus Wallace und es hieß irgendwie, wenn ihr bis Punkt 12 nicht zahlt. Ja,
die haben dem was weggenommen.
Bis Punkt 12 das nicht irgendwie wieder da hat oder 11 oder 10 oder irgendwie so, keine Ahnung, auf jeden Fall wirklich eine Punktzeituhr ausgemacht und die stehen halt wirklich vor der Tür und Jules fragt Vincent sogar noch, wie spät ist es denn gerade? 5 Uhr. Ja, dann gehen wir noch eine Runde.
Ah ja, das macht Sinn. Marcellus Wallace hat ihnen wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt Zeit gegeben. Genau. Vermutlich. Also der Deal mit Marcellus Wallace und der Koffer, das wird noch ein großes Thema sein. Wir gehen jetzt nur relativ flott drüber hinweg. Jules und Vincent kommen da rein, unterhalten sich zuerst freundlich mit ihnen. Jules probiert den Big Kahuna Burger. Das ist ein leckerer Burger.
That is one tasty burger.
Auf diese wunderbar freundlich ironische Art schüchtern sie diese Kids da ein.
Sieht ja wie eine Schlampe aus.
Ja, das ist eine der bedrohlichsten Szenen, die ich so kenne. Also das und diese Tankstellen-Szene in No Country for Old Men sind, glaube ich, die spannendsten Szenen, wo eigentlich gar nichts passiert am Anfang, die es so gibt. Also die kommen da rein und unterhalten sich wirklich über Burger und was so geht und so. Und du weißt, fuck, da passiert gleich. Und alle wissen das, aber diese beiden Gangster benehmen sich halt so auf so eine bedrohliche Art lässig und cool, dass es echt einschüchternd ist.
Ich habe immer gesagt, väterlich autoritär. Wieder selbe Situation. Stell dir vor, du bist ein Teenie und hast Scheiße gebaut und dein Vater oder deine Mutter kommt zum Zimmer und fängt an, über banale Sachen mit dir zu reden, dann weißt du, du kriegst gleich fucking Hardcore Ärger, weil die haben rausgekriegt, irgendwas haben sie rausgekriegt vor über irgendeine Scheiße, die du gebaut hast.
Also wir sehen hier keinen Konflikt auf Augenhöhe, sondern der Status ist sofort absolut klar.
Ja.
Die kleinen Ganoven, die dürfen auch nicht mal aufstehen, die sitzen da, die sind passiv und Vincent und Jules dominieren die Situation.
Jules säuft ihm seine Sprite weg.
Die gehen auch aber so mit so einem geilen Blick auch. Er saugt so an diesem Strohhalm und guckt ihm dabei die ganze Zeit so richtig penetrant in die Augen. Da gibt es auch eine sehr schöne Naheinstellung von Jules, wie er so mit diesem und so den Blick von unten nach oben in die Augen von diesem Typen. Ja. Also das ist wirklich...
Macht es dir was aus, wenn ich einen Schluck davon nehme, um das hier runterzuspülen? Ja,
genau. Nachdem er seinen Burger geklaut und gegessen hat.
Du siehst auch gleich, dass die taktisch vorgehen, die beiden Gangster, denn Jules ist derjenige, der spricht, der die Ansprache hält. Er scheint derjenige zu sein von beiden, der etwas mehr Charisma hat, der eloquentere. Vincent ist die ganze Zeit still, geht aber hinter den Redelsführer der Kleinganoven, stellt sich in die Küche, also da, stell dir das vor, da ist einer hinter dir, da ist Samuel L. fucking Jackson vor dir, hält diese Rede und du weißt, dass John Travolta hinter dir in der Küche ist.
Ja, also die umzingeln die.
Ja. Ja. Es wird relativ schnell klar, die sind da wegen diesem Koffer. Es wird nicht gesagt, was das ist und was da drin ist.
Ja, aber es leuchtet.
Genau, der Koffer wird aufgemacht und sind wir glücklich, Vincent? Ja. Wir sind glücklich.
Ich hatte mal ein T-Shirt drauf, wo das auch drauf stand. Ja, so, are we cool, Vincent? We are cool.
Ja, also in diesem...
Sehr, sehr geil.
Wie gesagt, über den Koffer sprechen wir noch. Und
da muss ich mich gleich mal dran erinnern. Wir haben nämlich mal ein Spiel mit Freunden, tatsächlich so ein besoffener Runde gespielt, wo wir die beste Antwort, was in dem Koffer ist, geben mussten. Mhm. Und ein Kumpel von mir hat eine Antwort gegeben, da hat es mich was verrissen vor Lachen. Aber das
Ja, dann wird relativ schnell klar, die Kacke ist am Kochen und das hier nimmt kein gutes Ende für die kleinen Ganoven. Jules hält seine super berühmtes Bibelzitat ab, Hesekiel irgendwas, bla bla bla.
Oh, jetzt kriegst du bestimmt Beef von einigen Leuten hier, die das ganz genau wieder benennen können.
Ich weiß die Nummer nicht.
Hesekiel 23 irgendwas, glaube ich.
Übrigens kein existierendes Bibelzitat.
Nee, das ist tatsächlich nur zu teilen. Also irgendwie, Hesekiel 25,
also,
17.
Ja, also es gibt ein Zitat, das ist aber deutlich kürzer und hat irgendwas mit Rache zu tun. Irgendwie, ich räche mich an denen, die das
machen. Ja, ist aber...
Also es ist, so ist wie das gesagt wird, ist das erfunden.
Aber ist einer, und noch ein Strich, einer der kultigsten Monologe aus dem Film.
War das der Pfad der Gerechten?
Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Ja, mega geil. Hesekiel 25, 17. Und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen. Ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe. Puff, 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 puff. Dann, ja, also die beiden sind tot. Der eine, Marvin, ist noch hinten in der Ecke. Wie wir dann später erfahren, also erst gegen im letzten Drittel des Films, weil es ist ja alles, wie gesagt, antichronologisch geschnitten, gibt es da noch einen vierten Kleinganoven, der hinten im Raum in einem Raum versteckt war, der auf die beiden ballert, sie aber verfehlt. Den sie aber dann auch gleich umlegen. Gut, die beiden Gangster nehmen dann Marvin, so einen schwarzen Jungen, der da in der Ecke stand, den bringen sie nicht um, sondern den nehmen sie als, naja, als Geisel vermutlich mit.
Also sie wie so eine Art Pfand quasi.
Genau, also, genau.
Ich habe übrigens gerade das Original gefunden. Soll ich das mal vorlesen?
Nein.
Das Original Bibelzitat?
Nein.
Okay.
Ist es lang?
Ja.
Ja, aber les mal einen Ausschnitt vor.
Darum spricht Gott der Herr: Siehe, ich will meine Hand ausstrecken gegen die Philister und will die Kreter ausrotten und will umbringen, die übrig geblieben sind am Ufer des Meeres und will bittere Rache an denen üben, die sie mit Grimm strafen, dass sie erfahren sollen, dass ich der Herr bin und wenn ich Vergeltung an ihnen übe.
Okay, also ja, aber wie gesagt, es sind Teile davon, aber tatsächlich 80% dieses Monologes stammen aus Tarantinos Feder.
Genau. Die Story hat er übernommen und ein paar Worte wie mit Grimmstrafen, sich super fies anhören. Ja. Gut, sie nehmen Marvin mit als Geisel, fahren mit dem Auto los. Man weiß nicht genau, wo sie jetzt hinwollen. Und dann gibt's auf dieser Autofahrt ein weiteres Gespräch zwischen Jules und Vincent, in dem Jules sagt, dass er das, was gerade passiert ist, nämlich dass sie verfehlt wurden in der Schießerei, als eine Art göttliches Zeichen sieht und dass er jetzt die Entscheidung getroffen hat, dass er aussteigen möchte aus dem ganzen Gangstergeschäft. Ja.
Ja,
ich wette $1000, so dass sich Marcellus den Arsch ablachen wird.
So eine Art Landstreicher oder sowas möchte er ja werden. Ne?
Genau, er möchte.
In irgendeinem Tarantino-Film, ich weiß nicht mehr, wo es war,
Ich glaube, bei Kill Bill 1.
Bei Kill Bill, ja. Glaube ich. Da kommt nochmal raus, dass tatsächlich Jules tatsächlich ein pianospielender Landstreicher geworden ist.
Genau, da spielt Samuel L. Jackson nämlich tatsächlich einen pianospielenden Landstreicher.
Ja.
Ja, gut, also die sind im Auto und die sind mitten in einem Gespräch gerade und völlig unvorhersehbar schießt John Travolta dem Marvin mit der Pistole in die Fresse.
Ja, weil die über einen, ich zitiere, Hubbel gefahren sind.
Also
Vincent, er lehnt sich so nach hinten, hat die Pistole noch in der Hand und dann fahren die durch ein Schlagloch und dadurch schießt er ihm aus Versehen ins Gesicht.
Ja. Oh man, shot Marvin in the face. It's broad daylight, are you fucking kidding me?
Das ist echt mein Lieblingswort. Ich hab Marvin ins Gesicht geschossen. Ja. So völlig entgeistert, wenn er das normalste Missgeschick der Welt.
Ja. Aus Versehen, er hat ihm aus Versehen ins Gesicht geschossen und mega geil. Die beiden sind völlig blutüberströmt. Also Marvins Kopf ist im ganzen Auto verteilt.
Ja. Das Zitat Samuel L. Jackson, du kannst ja hier hinterkommen, das Gilet von dem Nigger aus den Ritzenpoolen.
Sie müssen schnell von der Straße und die Leiche loswerden, sind aber gerade in einem Teil von L.A., denn dort spielt der Film, so weiß man, durch verschiedene Dialogzeilen. Sie sind gerade in einem Viertel, in dem sie keine Freunde oder Partner oder andere Gangster haben. Es gibt nur diesen einen Typen, Jimmy, den sie irgendwie über fünf Ecken kennen oder der Marcellus über fünf Ecken kennt, weil die Gangsterwelt ist ja super vernetzt, zu dem sie gehen. Jimmy, gespielt von Quentin Tarantino, natürlich hat er seinen Gastauftritt.
Der übrigens die Wahl hatte, sich selber aussuchen wollte, ob er Jimmy oder den Drogendealer spielt und dann am Ende sich für Jimmy entschieden hat.
Okay.
Der Regisseur hatte die Wahl, wen er spielt, ist ja unglaublich.
Ja, ich habe mal gelesen, ein Interview mit Uma Thurman, die auch meinte, weil Tarantino wollte ja lange Zeit auch selber Schauspieler werden und das soll tierisch ätzend gewesen sein, zum Beispiel bei Kill Bill, weil er irgendwie eine Gastrolle hatte irgendwo, ich weiß nicht mehr leider wo, ich glaube bei CSI oder irgendwie sowas. Der hatte eine Gastrolle irgendwo und er hat tatsächlich seinen Drehplan so orientiert, dass er in Ruhe Zeit hat für seine Gastrolle zu proben. Und wie gesagt hat, das war tierisch ätzend, weil er schon immer lieber Schauspieler als Regisseur sein wollte.
Ja.
Krass, okay.
Und er ist kein guter Schauspieler.
Nein.
Ja. Ganz schlimm ist in Django, das spielt er so furchtbar schlecht. Aber es ist witzig, er baut selber mit dieser Explosion sehr lustig.
Ja.
Naja, sie sind, dieser Jimmy ist ein Normalo, er scheint keiner, also er scheint Kontakte zu dieser Gangsterwelt zu haben, sonst wären die nicht bei ihm. Aber er selbst ist kein Gangster. Ja. Er ist ein ganz normaler Typ. Er hat eine Frau, deren Name ist Bonnie. Deswegen heißt die Geschichte auch die Bonnie-Situation. Und die Situation ist folgende. Er ist super angepisst davon, dass ihm, verständlicherweise, dass die mit einer Leiche bei ihm im Haus ankommen. Seine Frau kommt irgendwie in einer Stunde oder so nach Hause und bis dahin muss alles weg sein. Denn dieses Haus ist kein, Zitat, Depot für tote Nigger.
Sie kommt von der Nachtschicht. Und diese ganze Situation auch generell mit Vincent Vega und mit Jules zielt immer darauf ab, weil das, auch wenn sie Gangster sind, sie legen extrem viel Wert auf Benehmen.
Ja,
und
ja,
das hast du auch so eine Situation, weil die sind von oben bis unten, wie du sagtest, voll mit Blut und waschen sich in diesem Haus die Hände. Und Samuel L. Jackson, siehst du noch, der ist total vorsichtig dabei, wie er sich die Hände wäscht und dass bloß nichts an Blut oder so in das Waschbecken geht, weil jeder, der schon mal irgendwie ein bisschen mehr Blut an Händen hat oder so, das geht unfassbar schwer ab, wirklich. Ja. Blut lässt sich schwer abwaschen. Und Vince Vega halt so, wie, weißt du, die haben wirklich schönes Haus, ne? Und gerade auch das Klo mit so schönen, wie so Gästehandtüchern und sowas. Mhm. Und Vince Vega, dem ist das halt irgendwie alles Wumpe, den kotzt die ganze Situation an. Mit seinen blutigen, abgewaschenen Händen nimmt er halt ein weißes Handtuch und wischt sich damit die Finger ab. Und Samuel L. Jackson reißt es ihm aus der Hand und sagt, bist du wahnsinnig, dir deine Griffel mit seinem weißen Handtuch abzuwischen?
Ja. Das ist genau die Art von Scheiße, die diese Situation zum Eskalieren bringt.
Ja, genau, ja.
Vincent, wie man mehrmals im Film liest, ist ein kleiner Choleriker. Den kann man provozieren, den kann man wirklich. Er ist ein Sportwagen im roten Bereich. Ja.
Und du machst dich über meine Wortkreation lustig.
Sportwagen im roten Bereich.
Das ist auch ein Zitat aus dem Film. Später, als sie das wegputzen.
Ja, ja, okay, ja. Es macht nach wie vor unheimlich wenig Sinn, dieser Spruch, aber ja.
Oh, ein bisschen schon. Also
was macht ein Sportwagen im roten Bereich außer Schnellfahren?
Naja,
aber der fliegt ja nicht.
Aber wenn du
ihn
zu lange im roten Bereich fliegst, dann kann er dir um die Ohren fliegen.
Ja, gut, aber das kann jeder Wagen. Und richtig. Für gewöhnlich gehen die eher aus. Die machen einen Puff und bleiben stehen.
Hast du ein Audi überhaupt mal in die rote Zone gebracht?
Nein.
Siehst du?
Aber ein Golf.
Ja, super beschissene Situation. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und sie rufen Marcellus, den fetten Boss, an. Und der sagt ihnen, mach dir keine Sorgen. Ich habe alles im Griff. Die Kavallerie kommt.
Vor allen Dingen, die rufen den an und der ist gerade am Frühstücken.
Genau, sie rufen. Oh, über die zeitliche Komponente müssen wir auch noch sprechen, unbedingt. Mm. Zu welcher Uhrzeit das spielt. Also, die rufen gerade. Nein, wir reden jetzt drüber. Also, das ist am frühen Morgen. Das ist am frühen Morgen. In der Küche bei Johnny sehen wir auch hinten eine Uhr an der Wand, dass es irgendwie 7:45 ist oder 7:50. Wundert mich total. Die müssen schon um 7:30 gefühlt morgens bei diesen Kleinganoven gewesen sein. Welcher Gangster ist um die Uhrzeit wach? Und wieso essen die Burger?
Weil also selbst Amerikaner das ist in Amerika tatsächlich, kann ich dir auch bestätigen, das ist nicht so unüblich.
Ohne Scheiß.
Ja, dass du dir früh
Amis um 7:30 morgens.
Dass du dir früh, deswegen hat McDonald's ein Frühstücksmenü. Was denkst du, wie viele Leute sich auf dem Weg zur Arbeit sich so ein richtig McMuffin halt reinhauen?
Man muss dazu sagen, dass so ein Burger im Prinzip nicht viel anderes ist als ein belegtes Brötchen. Es ist ein Brötchen mit warmem Fleisch drauf.
Sehr fettig halt.
Sehr fettig, ja, ja gut, klar, aber das ist Leberwurst auch.
Aber das ist halt...
Also ich liebe
Leberwurst.
Aber das ist halt the American way of life. Da ist es halt auch wirklich so. Die haben tatsächlich, die haben auch nicht so eine Frühstückskultur, so wie wir Deutschen zum Beispiel. Unser Essen ist zum Beispiel sehr brotbasiert, mit sehr kräftigen Aufstrichen und sowas, ne? Haben die da nicht. Da gibt's früh, entweder gibt's Waffeln oder Pancakes oder Rührei oder halt, was ich auch erlebt habe, einen fucking Burger zum Frühstück.
Ja. Also dieses ganze, wir essen Brot und Eier zum Frühstück, ist sehr, sehr mitteleuropäisch.
Okay.
Ja,
okay.
Wollte gerade sagen, wenn du Amis
also Franzosen, Deutsche, okay, sowas. Okay.
Wenn du Amis siehst, wirklich, die sich...
Das ist selbst in Holland anders.
Wenn du Amis siehst, die sich wirklich so quasi an so einem typisch deutsch gedeckten Frühstückstisch sitzen, also so mit so wie Marcellus Wallace tatsächlich, so mit O-Saft und mit Brötchen und mit allem Pipapo, dann ist das schon das High Class teilweise.
Das ist schon das... Also in Holland zum Beispiel ist das auch nicht so üblich. Da kriegst du eigentlich ausschließlich Weißbrot.
Ja.
Da gibt's nicht mal so ein Vollkornbrötchen oder so ein gutes deutsches Graubrot oder so. Das gibt's da nicht. Also da kriegst du halt Weißbrot und halt dazu Pancakes ohne Ende.
Mein Lieblingsbrötchen ist Weltmeisterbrötchen.
Ja, meins auch. Ess ich auch mega gerne. Und die sind von Rewe, sehr lecker.
Ich hab mal...
Hey, eingetragene Marke, keine Werbung.
Kleiner Einschub, ich hab das mal gegoogelt, weil ich wirklich alles google. Und Ich habe nicht gefunden, woher der Name Weltmeisterbrötchen kommt.
Ich auch nicht, keine Ahnung.
Ich habe
auch Weltmeisterbrot.
Ich habe in, kaum zu fassen, ich habe in dem Internet keine verlässliche Info darüber gefunden, woher das Weltmeisterbrötchen kommt und wieso es so heißt.
Das klingt so, als hättest du das in einem anderen Internet gefunden.
Also vermutlich...
Fred, du sollst nicht über Internet für Dumm-Dumms gucken.
Vermutlich hat es irgendwer mal erfunden, als Deutschland Weltmeister wurde.
Oder das wird 2006 gewesen sein.
Trotzdem, wir wissen es nicht. Liebe Hörer, liebe Bäckermeister unter den Kack- und Sach-Abonnenten, schreibt uns kackundsach.de.
Ja.
Weltmeisterbrötchen. Wo waren wir gerade? Die Uhrzeit, genau. Sie rufen dann bei Mr. Wolf an. Mr. Wolf, der scheint so ein Problemlöser zu sein.
Gespielt von Harvey Keitel. Ja.
Zitat Mr. Wolf, hallo, ich bin Mr. Wolf und ich löse Probleme.
Genau. Ja. Und der ist gerade bei so einer Art Abendgesellschaft. Ja. Also da laufen lauter Leute in schicken Klamotten rum und trinken Cocktails. Und ne, Cocktails sieht man nicht, aber es fühlt sich an wie... Oberschicht, Cocktailparty, wir hören klassische Musik und sind Abend bei einer Soiree zusammen. Aber es ist 9:30 morgens, offensichtlich an einem Werktag.
Vielleicht immer noch.
Also er trägt ein Smoking. Also sag mal so, wenn das jetzt zum Beispiel Montag ist, dann kommt der von der Sonntagsparty.
Genau.
Also das man,
es gibt ja so in Gehör. Ja, lass mich
das
ausreden.
Das sind keine Leute, die Nacht durchgemacht haben, die man da sieht.
Jetzt lass mich mal kurz ausreden. Es gibt, früher gab es das gerade Anfang des 20. Jahrhunderts und das geht relativ weit zurück. Die oberen Schichten, die sogenannte Gesellschaft, das war in Amerika auch noch ganz, ganz groß, gerade so also noch bis zum Zweiten Weltkrieg ungefähr, Tick noch darüber hinaus. So dass die obere Gesellschaft halt eben eine Saison hatte im Sommer, ne, das nannte sich dann die so und so, die Buffaloer Saison, die Los Angeles Saison, die Londoner Saison und so, ne? Und darin war halt eben die Oberschicht verankert, dass die halt im Sommer nichts anderes, also wirklich nichts anderes gemacht haben, als Partys und Bälle zu veranstalten. So wie wir das aus dem dekadenten Frankreich des 18., 17. Jahrhunderts kennen. Und da ist es auch nicht zwingend unüblich, dass man morgens irgendwelche Dinge veranstaltet hat. Dass man morgens halt eben, da ist man je nach Veranstaltung halt auch schon im Anzug aufgetaucht oder im Smoking aufgetaucht. Obwohl, ja, ein Smoking ist unüblich, aber im Anzug aufgetaucht, um zum Beispiel zusammen zu frühstücken, wenn die Gesellschaft sich trifft.
Aber doch nicht, aber doch nicht 1994.
Nein, aber das kann so ein Hint darauf sein. Auf diese typische dekadente Gesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts, beziehungsweise 18. Jahrhunderts.
Also ich finde das super schräg.
Ist super schräg, also aber das gab's.
Das ist auch wieder etwas, das ist mir beim ersten Mal Pulp Fiction gucken nicht aufgefallen. Mhm. Aber je öfter ich den sehe, desto mehr fallen mir solche kleinen unlogischen Sachen auf. Wie zum Beispiel auch bei um mal kurz zurückzuspringen, als Vincent und Mia Wallace vom Jack Rabbit Slim's Twist zurückkommen, ist es hell draußen.
Mhm.
Wenn sie in der Wohnung sind, ist es aber dunkel. Und wie wir später erfahren, war das um ungefähr 2:30 Uhr nachts. War wahrscheinlich ein Filmfehler einfach.
Ja, was? Da ist es hell?
Ja, ganz in einer Einstellung, wo man die Welt draußen sieht, wo man, also du siehst, die Kamera ist im Flur und schießt nach draußen und du siehst, da ist es draußen hell.
Das wird ein Filmfehler gewesen sein.
Das ist ein Filmfehler.
Da hat wahrscheinlich der Dreh zu lange gedauert.
Naja.
Oder ein Nachdreh oder sowas.
Ja. Das habe ich noch nie gesehen, da muss ich mal drauf achten.
Also Mr. Wolf, der Problemlöser, Harvey Keitel, super cooler Typ, der sich in der High Class bewegt, der kommt zu denen. Fährt mit seinem heftigen, was ist es, ein Lamborghini oder ist es ein Ferrari, ich weiß es nicht, zu ihnen.
Sportwagen.
Und
Sportwagen halt.
Genau, wie war es, sie sind 15 Minuten entfernt, ich bin in 8 da oder irgendwie sowas. Und
ist dann noch früher da, weil er noch eine Uhr eingeblendet.
Der taucht dort auf und sagt sofort, mach dies, mach das, mach jenes. Um es mal zusammenzufassen, die beiden Gangster gehen in den Wagen und reinigen ihn grob, schmeißen alles mit Decken voll, damit kein Cop, der seinen dicken, fetten Rüssel in den Wagen streckt, was mitbekommt. Und
wie gesagt, Zitat Samuel L. Jackson, eigentlich sollten wir Plätze tauschen und du bist hier hin und sammelst das Gelee von dem Nigger auf.
Ja.
Im Moment bin ich Superfly TNT.
Und
das ist so geil, wie die sich anäffen wie so ein altes Ehepaar, wenn die sich darum streiten, wer macht jetzt vorne die Armatur sauber und wer pult halt wirklich Schädel und Hirn aus den Ritzen vom Sitz hinten.
Die beiden machen den Wagen grob sauber, währenddessen sucht Jimmy so ein paar Decken zusammen, die sie eben in den Wagen machen. Dann gehen sie in den Garten, die Klamotten der Gangster, die blutverschmiert sind, werden weggeschmissen, er spritzt sie mit Wasser ab und damit ist die Sache eigentlich gegessen. Sie steigen dann ins Auto, fahren zu einem Schrottplatz. Das wird nicht so auserzählt, das kriegt man nur, das sagen die nur kurz. Du hast wird nicht gezeigt.
Fred, du hast den Kaffee vergessen.
Ja, Wolf trinkt seinen Kaffee mit viel Milch und viel Zucker und er hält ihn auf so eine super abgefahrene Art, dass er mit der linken Hand die Tasse unten stützt. Also, das ist so ein kleines Meta-Ding, glaube ich. Er geht auf Nummer sicher.
Mhm. Ja. Ja, irgendwo schon.
Genau, dann sind sie da.
Das ist auch sehr snobistisch.
Also sie entsorgen die Leiche auf einem Schrottplatz von einem Bekannten. Und genau, Mr. Wolf macht sich dann mit der Tochter des Schrottplatzbesitzers auf. Und die anderen beiden, ich habe eine Vision. Ich sehe eine Taxifahrt. Machen Sie, dass Sie von der Straße kommen, Gentlemen. Jules und Vincent gehen dann in dieses Restaurant und da schließt sich der Kreis, denn da schließt dann nahtlos die Szene vom Prolog an. Also der Überfall auf dieses Restaurant ist Prolog und Epilog am Anfang und am Ende. Und da gibt es diesen Überfall. Und
da haben sie auch wieder
das Thema. Geht ein letztes Mal zum Klo und danach passiert
und was. Da haben sie auch wieder das Thema Höflichkeit. Weil sie unterhalten sich darum, weil Vincent Vega bestellt sich Pancakes mit Eiern und Speck. Mhm. Und Jules, glaube ich, will nur einen Vollkornmuffin.
Ja.
Und Vincent fragt ihn, Jules sagt noch so, isst du wirklich Speck? Und er, ja, ich liebe Speck. Liebst du nicht Speck? So, nein, das ist vom Schwein. Ich esse kein Schwein. Das ist ein dreckiges Tier. Das blutet sich in seinen eigenen Schwein. Geht's auch wieder um Toleranz. Toleranz und Höflichkeit den anderen gegenüber. So, ja, ich respektiere, dass du Speck isst, aber respektiere auch, dass ich keinen esse.
Ja.
So.
Deiner Logik nach wäre ein Schwein, wenn es Persönlichkeit hätte, also kein dreckiges Tier mehr. Ah, aber da reden wir schon von 10-mal mehr Scham als Miss Piggy oder irgendwie. Und ja, also zentrales Motiv dieser Szene, um das abzuschließen, ist, dass Jules die beiden anderen Gangster überwältigt, weil er jetzt aber eine Läuterung durchgemacht hat und jetzt irgendwie religiös wurde, wegen dieser Erfahrung in dieser Wohnung, wo sie fast abgeknallt wurden, legt er sie nicht um, sondern er verschont sie und schenkt ihnen sogar noch seinen Geldbeutel, filmfertig.
Ja, und sein Portemonnaie, das Kultportemonnaie, Bad Motherfucker, ist Tarantinos Brieftasche tatsächlich.
Echt?
Ja.
Das ist Quentin Tarantinos Brieftasche.
Also darüber regen sich die Pulp Fiction Fans ja heute noch auf, der im Deutschen übersetzt wurde mit: Ich bin ein böser schwarzer Mann.
Ja, das war ganz furchtbar.
Wie kann man denn in so einem Film Bad Motherfucker übersetzen mit böser schwarzer Mann?
Mach das mal im Deutschen, gerade die Deutschen so. Ich bin ein böser Mutterficker.
In dem Filmfall
ja,
so.
Bad Motherfucker, aber das ist halt in der Zeit in den 90ern hat man englische Begriffe noch nicht einfach englisch gelassen.
Ja, genau.
Da tun sich die deutsche Synchro heute noch sehr, sehr schwer, mit Dinge einfach mal auf Englisch zu lassen. Anderes Beispiel dafür in Pulp Fiction: dieser Witz von Mia Wallace mit den Tomaten, die Straße überqueren und dann zu dem Jüngsten halt sagt, catch up. Ne, und dann
im Englischen ist es ein Wortspiel, weil
ja, genau.
Catch up, also,
genau,
also
ne, hol auf,
komm hinterher, ja.
Genau, und im Deutschen funktioniert das halt überhaupt nicht, weil der einfach nur Catch up sagt. Da haben sie es im Prinzip im Englischen gelassen, beziehungsweise die Idee dahinter gelassen, nur funktioniert der Witz auf Deutsch nicht, überhaupt nicht.
Ja, aber allerdings muss man dazu sagen, es wird halt auch oft gerade bei so Serien wie Big Bang Theory oder so, wo es viele Wortspiele gibt, wird also...
Da verändert man den Sinn einfach.
Ja, aber das musst du in der Synchronregie teilweise auch machen.
Ja, ja. Ja.
Ether klingt wie Eiter. Ja, im Original ist es halt Either.
Ja, ja.
Ja, also die müssen teilweise den Sinn verändern, damit wieder irgendwas Sinn ergibt. Hier haben sie es einfach Wort für Wort übersetzt.
Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel aus Scrubs, das mit dem Dr. Jan Etor macht, ist auf Englisch witzig, weil es ein Name ist. Auf Deutsch sagt er halt Dr. Haus-Meister. So, also auf Deutsch finde ich sogar sehr viel lustiger. Aber dann veränderst du halt einfach den Inhalt des Gags, damit der auf Deutsch eben auch ein Gag ist.
Ja.
Ja.
Und das haben sie da nicht gemacht.
Simpsons zum Beispiel auch, wenn sie ein Elektroauto das erste Mal Probe fahren. Mhm. Da kommt die Verkäuferin an und fragt im Deutschen, wollt ihr euch vom Benzin verabschieden? Wollt ihr euch vom Benzin verabschieden? Und Bart sagt, aber sowas von und rülpst halt einfach. Im Englischen halt viel sinnvoller. You wanna get rid of gas? Of course.
Möchten Sie ein Wasser mit Gas?
German
Gas, is such a beautiful language.
Krass, die spritzende Gaswasser. Haha, krass, die spritzende Gaswasser.
Tja, haben wir irgendwas echt Wichtiges in der Handlung von Pulp Fiction jetzt noch vernachlässigt?
Der Koffer.
Ja, aber wie gesagt, das ist ja mehr so ein Fantheorie-Ding. Wir haben schon gesagt, es geht um den Koffer. Immer wieder ist dieser Koffer-Thema, weil Jules und Vincent soll diesen Koffer für Wallace besorgen, weil da offensichtlich irgendwas sehr, sehr Wichtiges drin ist. Ja. Das Gold leuchtet. Wir wissen nicht, was es ist. Tarantino wurde dazu befragt. Er hat gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Und es gibt eine Millionen Fantheorien.
Tarantino dazu. Hat gesagt, es ist...
Aber da kommen wir noch zu.
Er meint...
Genau.
Okay.
Wir Ja, wir machen jetzt nämlich etwas, für das uns die Kack- und Sach-Fans wahrscheinlich hassen werden. Wir machen tatsächlich an diesem Punkt für diese Woche Schluss. Wir haben die Handlung von Pulp Fiction besprochen. Wir haben schon ein paar coole Trivia-Facts besprochen. Also heute, das war jetzt praktisch die Folge, was passierte in Pulp Fiction? What happened?
Und seid uns nicht böse, wir brauchten die Zeit. Ja. Wir brauchten sie wirklich.
Absolut. Und wir machen jetzt einen jetzt fällt mir das Wort
Break.
Wir machen einen Cliffhanger. Denn wir werden in der nächsten Folge, das können wir jetzt schon mal versprechen, einen Guide machen. How to survive Pulp Fiction. Wir sprechen in der nächsten Folge über Kokainüberdosen. Wir sprechen über Sportwetten. Wir sprechen darüber, wie man Leichen und Leichenreste entfernt.
Und glaubt uns, unsere History bei Google muss ganz furchtbar aussehen.
Ja, wichtig also, ist noch, wir werden live on tape einen Überfall planen.
Wir werden unseren eigenen perfekten Überfall planen.
Und zwar unrecherchiert.
Wie Richard gerade gesagt hat, wir haben echt viel komisches Zeug gegoogelt die letzten Tage. Wir haben bereits angefangen, uns vorzubereiten auf die nächste Woche. Und genau, wir geben Tipps, wie man Pulp Fiction im echten Leben überleben könnte.
Geile Idee.
Oder besser machen könnte.
Und ja. Es gibt natürlich auch noch ein paar Fantheorien, wie zum Beispiel den Koffer, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen.
Ja. Jetzt haben wir ja trivia-mäßig und handlungstechnisch so viel eigentlich abgearbeitet. Das heißt, die nächste Folge wird mal wieder eine Bildungsfolge. Ihr habt heute sehr viel aus der Filmwelt erfahren. Ja. Fällt mir jetzt gerade so auf. Wir haben ganz schön aus dem Nähkästchen geplaudert, was Film so angeht.
Ja. Tja, und damit kommen wir jetzt tatsächlich schon zu den iTunes-Rezensionen.
Boah,
heute seid ihr motiviert, ey.
Das ist das erste Bier seit Wochen.
Alkoholfrei.
Ach nee, meinst nee, ja nicht, meinst ja nicht. Ich habe jetzt drei Bier auf, ich bin praktisch betrunken.
Bin ich jetzt der Einzige, der alkoholfrei trinkt?
Ja. Ja. Aber ich mache nie alkfreien Januar. Ich verstehe euch nicht.
Deswegen, das erklärt, wieso ihr mir so auf den Sack geht.
Ich darf es heute, weil ich mache alkfreien Januar und Februar und hatte vorher schon ein Cheat-Wochenende eingeplant. Ich werde mich heute behacken. Ich werde mich morgen behacken.
Darf ich mal ganz kurz, ich weiß, Tobi, dir ist es wahrscheinlich unangenehm, aber ich möchte nur ganz kurz, weil ich finde das echt toll. Leute, Tobi hat jetzt seit Januar nicht getrunken, seit Silvester, also seit nach Silvester, seit dem 1. Januar. Ey, der hat sage und schreibe 7 Kilo abgenommen. Darf ich mal kurz?
Mit Diät, aber es ist jetzt nicht nur das Trinken.
Leute, sind wir so weit jetzt, dass wir über unsere scheiß Figurprobleme sprechen hier?
Ja, aber meine sind offensichtlich.
Mein Penis ist zu groß.
Ja, Tobi, so fett bist du jetzt auch nicht. Wohlgenährt.
Du hast schwere Knochen.
Hast du mal Monkey Island 3 gezockt?
Ja.
Weil wo diese zwei Piraten da verbrannt werden und den Zombies in Skelette verbrannt werden. Und da steht da, guck dir das an, ich habe wirklich schwere Knochen. Mit so riesigen Rippen da steht.
Kommen wir zu den iTunes-Rezensionen. Es gibt ja auch internationale Rezensionen und wir haben tatsächlich aus Österreich eine neue iTunes-Rezension. Oh. 5 Sterne von einem User namens Sklavenhort.
Alles klar. Cool.
Das scheint in Österreich irgendwie ein Running Gag zu sein. Er schreibt, geiler Podcast. Geile Typen, warum nur 6 Bewertungen? Scheiß iTunes, macht weiter so. Ich brauch das. Geht mal was zu Fight Club? Fragezeichen.
Ja, zu Fight Club geht
Fincher müssen wir generell machen. Wir haben auch gar nicht so Fincher.
Ja, aber ich würde eine Fincher... Ich will eine Fincher-Folge generell... Also ich würde gerne mal einfach nur wirklich über David Fincher reden, weil ich den Mann großartig finde und weil er mein Lieblingsregisseur ist.
Ja, für mich eine Zeit lang auch.
Und wir müssen auf jeden Fall mal über 7 und über Fight Club reden. Die haben aber wirklich... Die Filme haben einzelne Folgen auch verdient, finde ich.
Ja, stimmt. Also gerade 7... Ich mag ja 7 lieber als Fight Club. Fight Club ist für mich so ein Film von so Kalendersprüchen aneinander, also Abreißkalendersprüche aneinandergereiht. Mhm. Zum Beispiel dieser Satz hier, den ich super klug fand früher, ein Notausgang in 10.000 Meter Höhe, die Illusion von Sicherheit. So, ja Leute, das Ding ist nicht dafür gedacht, damit du in 10.000 Metern Höhe da aussteigst, du Depp. Weißt du, das ist so pseudo-intellektuell,
ja,
dieser Film.
Ja, es ist sehr, du musst auch mal das Buch lesen. Ich hab das Buch gelesen, das ist um einiges noch kranker, aber das strotzt auch nur von diesen prätentiösen Weisheiten.
Ja, es ist so reden wir in der Folge drüber, weil ich würde jetzt.
Wir werden eines Tages Fight Club noch behandeln, da bin ich
für sich. Für die Leute, die es noch nicht gemerkt haben, wir haben diese ganzen richtig krassen Filme auch alle auf der Liste. aber wir sind gemein und heben uns die auf.
Ja. Und wir haben nicht so viel Zeit. Wir produzieren nur einmal die Woche.
Lieber Sklavenhort, zu deiner Frage, warum nur 6 iTunes-Rezensionen? Du kannst bei dir nur die österreichischen iTunes-Rezensionen lesen.
Ach, ist wir das sind so?
Ja,
ach so.
Ja, echt jetzt? Alter, iTunes wäre nicht das Scheißprogramm, das es ist, wenn nicht auch diese Scheiße dazukommen würde.
Ja,
jeder kann nur die Bewertungen aus seinem Land sehen.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es cool, dass wir dann als deutscher Podcast in Österreich offensichtlich auftauchen.
Klar.
Naja, tut mir leid, die haben auch ihre eigene Version von Wer wird Millionär?
Worldwide. Kack und Sach Worldwide. Irgendwann gibt es vielleicht auch einen österreichischen Kack und Sach Ableger. ja, und wir haben tatsächlich 2 iTunes-Rezensionen aus den USA.
Was? Was? Mal wieder von weit weg, geil.
Und zwar, Tanja Besre schreibt 5 Sterne, funny, I really enjoy this podcast. Good camaraderie, chill friendships and deep thoughts like is keeping Pokémon slavery. Love it.
Krass. Ernsthaft?
Ja.
Mega. Und ist die Amerikanerin oder?
Die wird bestimmt Deutsch sprechen, wenn die uns hört, Alter.
Ja, vielleicht so Schülerin oder ehemalige
oder also Studentin
das
oder
früher
so.
Mal. Ja, oder ja, genau.
Oder Studentin oder sowas.
Ihr werdet es nicht glauben, aber es gibt sehr viele Deutsche, die in den USA leben.
Weil
ja, aber sonst hätte sie auf Deutsch geschrieben. Weißt du? Also
weil,
so.
Ja. Wenn, now that I heard this, well then, thank you very much.
Thank you.
Thank you very, very much. We will continue our work.
Und wir haben noch eine zweite US-iTunes-Rezension und zwar von einem User namens And Yet Another Taken Nickname. 5 Sterne.
Ich habe früher, wenn ich einen Charakter bei WoW oder bei Diablo gemacht habe, habe ich tatsächlich mal, ich habe 6 Charaktere nur aus der Zutatenliste von meinem Pudding vom Schreibtisch gemacht.
Wie? Und dann hast du mit Methylisothiazolinon das Spiel durchgemacht oder
das
was?
Das war dann Mesoil. Und der war cool, das war ein Magier-Elf.
Gut, And Yet Another Taken Nickname schreibt, richtig gut, habe komplett alle Folgen gehört, trotzdem kann ich irgendwie nur Fred zuverlässig einer Stimme zuordnen. Bei Tino und Reinhard klappt es irgendwie auch nach 60 Folgen noch nicht komisch, macht weiter so. Finde ich komisch, also ich finde...
Klingt doch jetzt nicht so gleich.
Also ich auch nicht. Also ich persönlich finde ja, dass ihr super unterschiedliche Stimmen habt, aber ich habe auch ein Gesicht dazu. Ich bin mir nicht sicher. Pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Für die Hörer, die vielleicht frisch dabei sind oder die vielleicht Audiolegastheniker sind, sag Tobi, du jetzt mal ein paar Mal deinen Namen, damit man dich zuordnen kann.
Tobi.
Richard.
Ja, top das.
Ihr hört die leichte Verzweiflung und die alles aus der Stimme, jetzt kommt meins. Richard.
Also, ich finde das...
Richard.
Ja, schreibt uns mal, liebe Hörer, könnt ihr Tino und Reinhard zuverlässig voneinander...
Lass den Scheiß, sowas setzt sich durch,
das
Mann.
Das finde ich witzig. Mit mir am Kackensachtisch Tino und Reinhard.
Gut, damit kommen wir zum... Hörerfeedback.
Vielen Dank, Fred.
Felix hat einen Klugschiss und zwar zur letzten Folge. Da haben wir über die utopische Gesellschaft in Demolition Man gesprochen. Er schreibt...
Was, jemand berichtigt uns bei Demolition Man?
Nein, nicht wirklich berichtigt, sondern eher zusätzlich.
Nein, ich finde das cool, weil das so ein Film ist. Ich hätte nie gedacht, dass irgendwer mal über Demolition Man reden wird. Also seit Ende 1993.
Demolition Man war so ein kleiner Kindheitstraum von uns.
Ne? Er schreibt, warum soll so eine Gesellschaft eigentlich nicht ziemlich schnell übernommen werden? Gut, vielleicht nicht ganz so schnell und plötzlich, vielleicht eher schleichend. Aber überleg doch mal, wie schnell es ging, dass Nichtrauchen akzeptiert und als normal betrachtet wurde. Rauchen in der Kneipe wäre heute ein extrem seltsamer Anblick für die meisten, die noch vor Jahren daran gewöhnt waren oder selbst noch geraucht hatten.
Da hast du
recht. Mittlerweile habe ich auch schon von vielen starken Rauchern gehört, dass sie es scheiße fänden, wenn in Restaurants geraucht würde.
Ja.
Das hätte früher kein Raucher gesagt.
Überlegt euch mal in den 80ern noch Rauchen im Flugzeug und so ein Stück Bäse.
Ich saß neulich in unserer Stammkneipe mal vorne im Thekenbereich und hatte ständig Déjà-vu-Gefühle, bis mir klar wurde, woher die kamen. Jedes Mal, wenn hinter mir die Tür aufging, zogen die Rauchschwaden der drei einsamen Gestalten, die Dinosaurier, die Ewiggestrigen rein, die vor der Tür qualmten. Hat mich zugegeben ein bisschen sentimental gemacht, die verklärten Erinnerungen an die gute alte Sylvester Stallone-Zeit, als man wusste, wenn man abends ausgeht, zieht man besser alte Klamotten an, die anschließend eh in die Wäsche müssen, und zieht sie beim Nachhausekommen am besten gleich nach der vor der Wohnungstür aus und lässt sie da liegen, so weit weg vom Bett wie möglich.
Das mache ich heute noch nach dem Kiezabend.
Ja gut, in Hamburg darf aber noch geraucht werden.
Das stimmt, also das da hat er absolut recht.
Da hat er recht.
Wie schnell diese also wenn irgendwas von einem Gesetz wirklich aufoktroyiert wird, Wie dieser Rauchverbot.
Das stimmt. Ich fand das anfangs super befremdlich in der Heimatkneipe, aber in Hamburg darf man ja noch rauchen.
Das ist nur ein paar,
ganz normal. Alter, es kommt drauf an, aber du kannst in jeder du darfst doch nicht in jeder Gaststätte rauchen.
Also. Nein, das ist richtig. Aber ich meine, Rauchen in Kneipen ist ja hier noch normal. Aber wenn ich zum Beispiel in meiner Heimatkneipe in Keveler bei Mine bin oder in Prinzenhof, dann weiß ich noch, dass ich das anfangs total befremdlich fand, auch diesen Geruch dieses Ortes wahrzunehmen, weil der halt normaler, also wie das halt so ist, nach Putzmittel roch, logischerweise. Und das kannte ich nicht, der roch immer nach Bier, Schweiß und Kippen. Und heute finde ich es immer noch merkwürdig, wenn Leute irgendwo E-Zigaretten rauchen, was man ja darf. So, und es stört mich auch nicht. Aber ich finde es einen merkwürdigen Anblick, wenn Leute in NRW irgendwo rauchen. Und das ist, wie lange her? 5 Jahre oder so? Und es ist ein total merkwürdiges, beschissenes Bild. Das nervt mich. Das riecht mich auf. Wenn Leute irgendwo rauchen, muss ich auch an Bahnhöfen. Das nervt mich, wenn jemand am Bahnhof neben mir steht und raucht.
Ja.
Finde ich total bescheuert.
Anstatt in die ausgewiesene Zone
quasi genau, in diesem blöden Angemalten, was ich total albern finde. Aber das nervt mich.
Da muss ich aber auch sagen, ich habe zum Beispiel, so, weiß ich nicht, mein Vater hat mir auch immer noch von Zeiten erzählt, wo man zum Beispiel auch ins Kino gegangen ist und dort einfach rauchen durfte.
Das war bei uns auch relativ lange so, kann ich mir auch noch erinnern.
Wie gesagt, im Flieger, im Flugzeug, du kannst dich weg und konntest dort halt einfach rauchen, so, ne?
Überall, die haben in Fernsehstudios,
überall.
Die Radiomoderatoren haben, während sie ins Mikro gesprochen haben, geraucht.
Ja.
Das überall, das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen, Alter. Nee,
das ist auch so akzeptiert mittlerweile, weil irgendwie hat es jeder angenommen. Weil ich muss tatsächlich auch sagen, wenn ich irgendwann im Restaurant bin, da würde sich einer eine Fluppe anmachen.
Ich würde sagen.
Ich selbst auch als Raucher. Ich mag's nicht, in geschlossenen Räumen zu rauchen. Ich mag das wirklich, mochte das noch nie, schon,
es kommt
schon
drauf
immer
an.
Nicht. Nee.
Also ich als Gelegenheitsraucher mag das, wenn das so ein Küchentisch, hier darf man eh rauchen, Bierabend ist.
Dann ist das dann auch mal in Ordnung. Aber zum Beispiel, ich war was haben wir jetzt, 2018, vor 4 Jahren war ich mit meinem besten Freund eine Woche lang, waren wir auf Rügen.
Ja.
Und haben dort Urlaub einfach gemacht. Ne? Wir waren im Kino und haben uns dort einen Film reingezogen und haben dort gesessen. Wir wurden am Platz bedient, was ich schon mega geil fand. Und wir durften in diesem Kino rauchen.
Geil.
Wir haben uns gefühlt wie die übelsten Zuhälter, weil du halt dort wirklich sitzt und halt, du sitzt in einem Kino und rauchst. Das kennst du nur noch aus einem Bums-Kino eigentlich.
Das stelle ich mir gerade voll geil vor.
Das ist mega geil. Du sitzt in dem Kino ohne Scheiß. Das war, wie gesagt, das war ein Kino in, nicht in Binz.
In Rügen, völlig.
Ja, auf Rügen auf jeden Fall. Auf Rügen war das ein Kino und wir haben dort gesessen, wirklich an so einem kleinen Tisch. Die haben uns Bier gebracht. Wir haben Bier im Kino getrunken, was ja auch nicht unnatürlich ist. Aber ich konnte währenddessen, der Film lief und ich habe während der Zeit vielleicht drei Zigaretten oder so geraucht. Es war mega toll.
Alter, quatschst du da bei so einem Film nicht locker eine Schachtel weg, ey?
Ich wollte gerade sagen, ich würde voll viel rauchen bei so einem Film.
Das verführt doch, dass du ständig zu der Fluppe greifst.
Nö, wir haben Transformers geguckt, der war langweilig.
Gut, kommen wir, eine Hörerzuschrift habe ich noch. Und zwar habe ich ja mal erzählt, dass Nina so einen Brief bekommen hat, wo sie zu einer Umfrage aufgerufen wurde und da waren 5 Euro mit drin. Das haben wir bei der Weihnachtsfolge bei Reziprozität besprochen. Und dass Nina ein super komisches Gefühl hatte, weil diese 5 Euro da mit drin waren. Nina, erinnerst du dich?
Ich fühlte mich bedrängt.
Und jetzt hat uns ein Hörer geschrieben, Trott Wieso heißt er. Er schreibt, behalte das Geld einfach. Geld ist Geld. Vielleicht kann es eine Studie sein, wie viel Prozent das ausfüllen, bla bla, aber es kann auch sein, das dazu zu animieren. Wie dem auch sei, ich habe in einem MAFO-Feld Dienstleister als Projektleiter gearbeitet, was auch immer das ist. Das sind die Typen, die sich damit beschäftigen, nur die Umfragen einzuholen. Und dort haben wir für über 13 verschiedene Institute Umfragen durchgeführt. Hauptsächlich telefonisch oder face-to-face. Da war eine Entschädigung in Form von Geld, Gutscheinen etc. nichts Seltenes. Das ist oft von Auftraggebern der Studie abhängig, wie viel Cash der blättert oder auch von der Art der Studie. Zum Beispiel medizinische Umfragen sind super schwer zu realisieren aus drei Gründen. Erstens, es gibt nicht so wahnsinnig viele Ärzte. Zweitens, die haben keine Zeit oder sind oft erschöpft. Drittens, die Umfragen dauern lange. Bei der letzten Arztstudie war die Telefonumfrage circa 50 Minuten lang echt brutale Scheiße. Als Dank gab es aber 100 Euro und man konnte das in Teilen durchführen. Generell gilt also, schwer erreichbare Zielgruppen haben mehr, sage ich mal, Wiedergutmachung. Ja, dass du eine kleine Belohnung kriegst, dass du überhaupt mitmachst.
Ich bin mal auf der Straße hier in Hamburg, in der Mönckebergstraße angesprochen worden mit meinem Bruder, was ein gutes Timing war, weil wir hatten beide keine Kohle, aber Durst. Und sind da von Leuten angesprochen worden, ob wir nicht Bock hätten, für einen Zehner in so einen gestellten Supermarkt einfach durchzulaufen für so eine Marketingstudie, um zu gucken, wie irgendwas funktioniert. Da sind wir durch so ein, die haben oben in der Mönckebergstraße in so einem Büroraum so einen Supermarkt eingerichtet, so, also mit leeren Kartons einfach.
Ja.
Und wir sollten da durchgehen und so eine Liste an Sachen, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendeine Liste an Sachen kaufen, wie wir das gerne hätten, also von welcher Marke dann halt eben. Ne?
Ah.
Und das haben wir dann gemacht und haben dafür 20 Euro gekriegt und konnten wieder gehen. Das Ganze hat eine Viertelstunde gedauert und wir hatten jeder 20 Euro in der Tasche.
Geil.
Also das war eine ziemlich coole Aktion.
Ich bin in der Mönckebergstraße mal angequatscht worden, da ging es damals um hier Zigaretten ohne Zusätze.
Mhm.
Und da wurde mir auch angeboten, ich kann jetzt eine Zigarette ohne Zusatz rauchen, krieg dazu einen Kaffee.
Mhm.
Da musste ich einen kleinen Fragebogen ausfüllen und dann habe ich tatsächlich eine Stange Zigaretten bekommen als Dankeschön.
Ja, voll geil.
Ja, dachte so.
Geil. Also okay. Aus Sicht eines Arztes nicht saugeil, aber,
nee, ja.
Aber dein Geldbeutel hat sich wahrscheinlich gefreut.
Ja, es klingt immer so, als würde ich so stark, so ein Starkraucher sein. Nee, ich rauche tatsächlich eine Schachtel Zigaretten vielleicht in einer Woche.
Ja, aber trotzdem. Ne?
Echt? Krass.
Hm. Ich rauche sehr wenig. Wirklich auch so unter der Woche, wenn ich Homeoffice habe oder so, dann habe ich vielleicht ein oder zwei Zigaretten. Weil ich bin so ein, ich weiß, das ist so inflationär geworden, aber ich bin tatsächlich ein Genussraucher.
Rauchen ist auch einfach uncool mittlerweile.
Ja, mega.
Ja.
Ich rauche leider eigentlich schon. Nur noch, wenn ich trinke und auch nur noch dann, wenn ich darf.
Also immer.
Ich will euch jetzt noch mehr einschränken dieses Jahr.
Ich bin Sozialkatalysatorraucher. Ich rauche, wenn ich betrunken bin, auf Partys, und ja. Ich rauche manchmal, wenn Kollegen vor der Tür stehen und ich zufällig vorbeigehe. Aber ich bin keiner, der sich irgendwie alleine wohin steht und raucht. Nina war früher, meine Freundin Nina war starke Raucherin, jahrelang. Ja, doch, vorm Frühstück hat die echt schon 3-4 Kippen geraucht, am Waschbecken, im Bad, also richtig assi, also richtig asselig. Da stand bei ihr, früher stand der Aschenbecher neben dem Wasserhahn im Bad, super asozial, ganz ehrlich.
Ganz ehrlich, hab ich eine Zeit lang auch gemacht.
Und
ich habe auch sehr, sehr viel geraucht, bis ich
aufgehört
habe. Und
hat am 1. Januar 2017 gesagt, so, Feierabend, Schluss, und hat seither nicht mehr geraucht und ist rauchfrei.
Ah, also ich habe am 6. November 2017 aufgehört. Ich habe auch so unfassbar viel geraucht vorher, dass ich halt nach meinem Geburtstag, ich habe am 6. meinen Geburtstag gefeiert und gesagt, ich kann nicht mehr. Und seit einem halben Jahr oder so rauche ich halt wieder so Gelegenheit. Und das ist cool.
Ja, aber vom Heroin komme ich leider irgendwie nicht weg.
Nee, das ist aber auch voll geil.
Ja.
Das macht doch viel zu viel Spaß.
Ey, außerdem, sag mal, sagen wir wirklich gerade, dass Heroin geil ist, Leute.
Ja. Gut, Leute. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. How to Survive Pulp Fiction. Wir machen Feierabend. Tobi. Richard. Tino, Reinhard, Richbert
und Nina
sagen
Tschüss.
Verdammt, habe ich gesagt. Verdammt.
2 Tüchtige. Vielleicht finde ich ja einen Fan in den Zettel. Hier die Aufgabe.
Natürlich zweimal ratifiziert und von Tobi unterschrieben.